Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und gestern hatten wir einen kurzen Velo-Race aufgenommen. Und heute sind wir hier wieder bei der normalen Sendung, bei unserem normalen Format, dem Velo-Snack. Und wie immer im Velo-Snack hört man im Hintergrund ihn ein kleines bisschen irgendwelche süßen Feinlaschereien in sich reinstopfen und dabei ein bisschen durch die Gegend schmatzen. Guten Abend, lieber Christian.
Ja, hi, Christian.
Habe ich dich erwischt?
Ja,
weil ja.
Ich spüle die Haribo-Bananen mit so einer Fassbrause herunter, dann geht das ganz gut.
Ja. Das hat so ein bisschen was vom Bananenweizen dann schon fast, ne? Die Fassbrause und die Bananen.
Ja, ich möchte auch nicht wissen, was passiert, wenn man so eine Banane in diese Fassbrause
fallen lässt. Mach doch mal.
Ob das dann auch so einen Effekt hat wie Cola Light und M&M's.
Mach mal, einfach mal.
Ja, und, vielleicht später.
Und die Flasche dabei über die Laptop-Tastatur halten. Einfach mal komplett am Limit leben.
Ja, apropos Laptop, mein Windows sagt mir gerade, ich soll neu starten. Ich spare mir das mal.
Ja, falls jemand Erfahrungen mit Windows-Kisten hat, bitte einfach mal jetzt schnell melden. Das wäre super, ob wir jetzt neu starten sollen oder nicht. Ansonsten machen wir einfach mal im normalen Ablauf weiter und gucken, was passiert. Solange kein Windows-Mitarbeiter anruft. Wir haben einen Hörer, glaube ich, wo ich weiß, dass er bei Windows gearbeitet hat. Oder bei Microsoft sozusagen.
Bei Microsoft, okay.
Grüße an dieser Stelle. Du weißt, dass ich weiß, dass du gemeint bist. Also, dass ich dich meine. Glaube ich zumindest.
I know who you are.
Ja, exactly. Uns geht's gut. Wetter wird schlechter, aber das scheut uns nicht davor, nicht Rad zu fahren.
Ich finde ja, das Wetter wird besser, weil es endlich kühler ist.
Ja, das stimmt ja nicht, das ist ja alles gelogen. Je wärmer, umso besser. Als allererstes haben wir auf dem Programmpunkt unsere kleine gemeinsame Ausfahrt, die wir jetzt an dieser Stelle dann nochmal ganz gezielt ankündigen möchten. Und zwar haben wir uns den 29.09. für den The Perfect Day ausgesucht. The Perfect Day ist das Motto und gefahren wird in Belgien, zumindest in großen Teilen, wenn ich mir die Karte richtig angeschaut habe. Große Teile Belgiens werden erfahren. Wir haben jetzt mittlerweile schon mehr Rückmeldungen Also es sind schon mehr Zuhörer als Podcaster und da. Das freut mich ungemein. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, da wir das auf verschiedenen Kanälen bekommen haben, also per E-Mail, per Twitter, per Facebook, ob ich alle Rückmeldungen schon unter der Folge vom letzten Mal, wo wir das erste Mal besprochen haben, drunter gesetzt habe. Es sind genau genommen drei, aber ich habe ja auch gesagt, ne, lieber erst auf dem letzten Drücker sagen, ihr kommt, als dass ihr vorher ankündigt und nicht kommt. Insofern alles gut. Wir haben uns jetzt mal die Strecken, Link in den Shownotes an dieser Stelle, die Strecken dort angeschaut von diesem Café und sind zu dem Schluss gekommen, dass es am sinnvollsten ist, wenn wir eine Strecke auswählen, die möglichst nicht so weit weg von dem, also wir haben einen Startpunkt und die Strecke sind 120 Kilometer, was jetzt, denke ich mal, nicht das große Problem ist, davor habe ich keine Angst, aber diese geht so ein bisschen immer im Kreis rum um dieses Café. Das heißt, wenn wir jetzt nach...
Das ist quasi wie so eine liegende Acht, ne?
Und in der, ja, Mitte, genau,
ist das Café.
Das hast du schön gesagt. Wie eine liegende Acht und in der Mitte ist das Café. Und es würde also auch bedeuten, dass man, wenn man jetzt, wenn wir feststellen, auch an dem Tag irgendwie Wetter schlägt um oder die 2700 Höhenmeter sind uns doch zu viel, was ich bei mir sehr stark vermute, haben wir oftmals die Gelegenheit, einfach auf kürzestem Weg wieder zurück zum Café, zum Ursprungsort zu fahren. Und keine Ahnung, wenn wir zu fünft, die jetzt zugesagt haben, wenn es vielleicht noch ein paar mehr gehen werden, wenn es vielleicht 7, 8 Leute sind und eine Gruppe entscheidet sich schon vorher zurückzufahren und noch schon mal Kuchen zu essen oder so. Alles kann, nichts muss. Das wird das Motto des Tages sein. Und wir haben uns vorgenommen, am 29.09. war das Datum, Sonntag morgens um 10 Uhr dort zu starten. Ja, also genau. Denke ich mal, das ist von der Zeit her auch, wenn man dort, wenn die Anreise nicht zu lang ist, ist das machbar. Wenn jetzt noch irgendwie 10 Leute sagen, sie würden es erst um 11 schaffen, dann ließe sich bestimmt auch noch darüber sprechen. Aber wir haben jetzt erstmal 10 Uhr als Zeitpunkt anvisiert. Es gibt dort wohl auch, wenn ich das richtig verstanden habe, Übernachtungsmöglichkeiten. Das heißt, ist dann aber hier alles so Selbstversorgung, ne? Selbstorganisation. Das müsst ihr da mal anfragen, ob ihr das machen möchtet oder machen könnt. Im Grunde genommen war es das, ne? 29.09. Bitte nochmal unter die letzte Folge. Ich kopiere es auch einfach nochmal auf diese Folge. unten einfach drunter. Dann schon mal gucken, ob ihr da steht. Wenn ihr da nicht da steht, kein böser Wille meinerseits, dann einfach nochmal kurz melden. Ich sehe gerade, dass die Preise für ein Zweiraumzimmer mit 65, ach nee, das sind Winterpreise, ja, im Sommer irgendwie zwei Personen, 68 Euro. Ich weiß nicht, ob das, ich weiß das nicht, ist das meistens pro Person?
Nee, das müsste für ein Zimmer sein.
Ja, da überlege ich ja noch fast mir am Abend vorher da mal ein paar belgische Biere reinzutun. Ja, ne, also wenn ihr zu zweit zum Beispiel anreisen wollt, 68 Euro, denke ich mal, ist für die Übernachtung mit Frühstück, glaube ich sogar. Völlig in Ordnung. Ja, und wir würden uns freuen, wenn sich noch ein paar mehr dazu entschließen. Wenn das Wetter wirklich extrem schlecht sein sollte, dann würden wir das kurz vorher natürlich noch irgendwie über den Podcast, ich glaube dann über den Feed kundtun, dass wir es abblasen. Wollen wir es mal nicht hoffen. Und ich werde dazu nochmal per Twitter und per Facebook eine Nachricht schicken. Ich hatte auch kurz überlegt, es über den Feed rauszuschicken, aber das weiß ich nicht, was die Leute, die für sowas nicht interessieren, ja, ob die das nicht doof finden. Wer Twitter, Facebook nicht hat, kann uns auch gerne dann nochmal eine E-Mail schreiben, dann würde ich ihm nochmal auch ein Update kurz vorher per E-Mail geben. Alles möglich. Alles kann, nichts muss. So, das dazu. Du hast dann auch eine Veranstaltung am kommenden Wochenende.
Am kommenden? Ach so, Fahrt der Vernunft, stimmt.
Ja.
Hatten wir, glaube ich, schon mal, Tour der Vernunft hatten wir, glaube ich, schon mal von erzählt.
Genau, hatten wir in der letzten Woche, aber vielleicht das nochmal so als kurzer Reminder, dachte ja, ich mir nur.
Genau, das geht hier um dieses Kohleloch herum, da in der Nähe von Düren ist das ja, also Hambacher Forst ist da ja auch direkt um der Ecke, das dürfte ja mittlerweile jeder schon mal gehört haben. Und da wurde, es gibt auch eine schöne Webseite dazu, die können wir ja verlinken.
Ja. Und haben wir, glaube ich, letztes Mal auch schon.
Haben wir, glaube ich, auch schon gemacht, ja. Genau. 65 Kilometer sind das und ja, ist am 14. September, geht um 10 Uhr los. Von 10 bis 17 lese ich gerade, also 7 Stunden für 65 Kilometer. Mann, Mann, Mann. Also da hauen die ja richtig in den Pedal. Nee, ich weiß jetzt nicht, was die da alles noch vorhaben. Aber okay, also die Durchschnittsgeschwindigkeit ist mit 10 km/h bei Komoot angegeben. Also
wahrscheinlich war das wirklich, war voreingestellt. Also
dann kann ich auch zu Fuß gehen. Also,
das wollte er sich jetzt, Hikrodas Hiksalta, wie der Grieche sagt, ne?
Ja, ich habe keine Ahnung, wie die das planen. Also das wird jetzt wahrscheinlich keine Rennradrunde. Dafür ist die Strecke auch zu profiliert. Also da gibt es dann auch hier Single-Trail-Abschnitte. Also wenn, dann sollte man schon mit einem Crosser fahren, wenn man unbedingt irgendwas mit Rennlenker verwenden will. Ja, und man muss scheinbar echt viel Zeit mitbringen. Also bis 17 Uhr, so lange würde ich mich da eigentlich nicht aufhalten.
Fährst du von, nur für die Leute, die vielleicht auch Lust haben, dabei zu sein, ich weiß vom Stefan, glaube ich, dass er schon definitiv da sich mit dir treffen wollte, der ja auch mal zu Gast vor ewig und drei Jahren war. Ja. Fährst du von, also Anfang, ich glaube, Treffpunkt oder einer der Treffpunkte ist Dürener Bahnhof, ist das richtig? Mhm.
Genau, Düren Hauptbahnhof.
Und von Düren Hauptbahnhof geht's dann los. Wirst du von da aus dann einfach, also alles andere würde mich wundern, direkt nach Hause dann durchfahren?
Ich werde auf jeden Fall mit dem Rad hinfahren. Und dann hatte ich eigentlich geplant, die Strecke zu fahren. Aber ich dachte eher so daran mit einem 20er-Schnitt, also dass man das Ganze so in 3 Stunden hinter sich gebracht hat. Und dann wollte ich wieder mit dem Rad zurück. ja, es sind 100 Kilometer von uns. Also es, ja. Da hätte ich dann so 265.
Falls, ich habe heute, ist jetzt etwas ganz komplett anderes, aber vielleicht könntest du in deine Runde über Köln fahren, unsere Katze kurz füttern.
Und mal hier nach dem Rechnen. Ihr seid nicht da?
Ja. Nee, wir sind ja nicht da, sonst wäre ich ja auch da. Sonst hätte ich die Veranstaltung ja auch mitgenommen. Wir sind nicht da. Aber ja. Kurz Katzenklo einmal kurz durchwischen, ne?
Hier, ja, okay.
Ja, Katze füttern.
Ich hatte jetzt eher daran gedacht, dass ich einfach so ein paar Riegel im Briefkasten stecke, aber das kriegen die nicht.
Nee, kriege ich nicht gepasst. Einmal kurz durchs Katzenklo wischen, einmal Katze füttern, vielleicht nochmal die Blumen gießen, ne, wenn du schon mal da bist. Also wenn du schon mal Pause machst, sind auch gekühlte Getränke da. Vielleicht.
Für die Katzen.
Ja, für die Katze. Ne? Also du sollst dich schon selber versorgen. Nee, aber das ist teilweise eine schöne Strecke von da, wenn man über Köln fährt. Also da gibt es zumindest schöne Streckenabschnitte, wenn man aus dieser Richtung fährt. Kannst mal gucken, ich habe so eine Komoot-Strecke, weil das sind Teile davon, sind auch die Strecke von der Arbeit mit dem Fahrrad nach Hause. Mhm. Kannst du mal gucken, ob dich davon was inspiriert.
Ach ja, das ist ja mitten, also es ist genau zwischen Aachen und Köln, sehe ich gerade.
Ja, ja.
Ja, okay.
Das ist genau deine Gegend. Ja, das aber auch so als Information für so Termin oder wie man das auch immer nennen mag, als Termininformation. Kommen wir zum ersten richtigen Thema. Und zwar hatten wir es komplett vergessen, um ehrlich zu sein. Und dann hat uns jemand darauf aufmerksam gemacht, dass wir gar nicht drüber gesprochen haben. Und zwar wurdest du ja vermessen. Das Ergebnis vom Bikefitting hat uns alle interessiert. Und das ist jetzt aber schon so lange wieder her, weil ich weiß ja noch, wie es ausgegangen ist. Aber ja, erzähl doch mal so aus der Distanz. Also du hast dich da eingefunden und dann wurdest du vermessen. Einfach gesagt.
Genau, der Termin, der war so für 3 Stunden angesetzt und ich bin halt auch mit dem Rad hingefahren. Dann hatte den Vorteil, dass ich auch direkt schön aufgewärmt war. Und dann wurde mein Rad in so einen Ständer eingespannt. Die haben da so einen Testaufbau und Hinterrad raus an so ein Leistungsmessgerät dran oder wie heißen die Dinger nochmal? Ich habe sowas ja nicht. Ich praktiziere sowas
direkt,
nicht.
Also so, direkt ein Rollentrainer mit Direktantrieb.
Ja, genau. Sowas halt.
Kann ich nicht erkennen. Wahoo.
Ich glaube, es war Wahoo, ja. Ja, doch, ist auch Wahoo.
Bist du denn auf den Geschmack gekommen dabei vielleicht, dir so ein Ding ganz zuzulegen?
Nee, überhaupt nicht. wir haben auch keinen Platz. Wohnung ist viel zu klein und taucht ja bald noch so ein Schreihals auf. Also da braucht man eh noch eine größere Wohnung.
Ja, aber vielleicht ist es dann gut, wenn du so ein beruhigendes Geräusch hast. Also
ja, so ein Summen, ne?
Ja.
Und wenn ich rade, können die Kiddies besser einpennen. Das
ja,
könnte vielleicht funktionieren.
Selten, selten so ein gutes Verkaufsargument gehört.
Ja. auf jeden Fall, Rad wird eingespannt und dann wird natürlich erstmal geguckt, wie ich auf dem Rad sitze und auch ganz allgemein wurde vorher geschaut, bevor ich auf dem Rad saß, was für eine Körperspannung ich überhaupt habe, also wie ich stehe und meine ganzen Defizite sind dann natürlich zutage gekommen. Das ist natürlich auch so eine Sache.
Aber es geht so nicht. Gehen Sie einfach, komm.
Ja, ja.
Hier haben Sie das Geld. Und
ja, nee, genau. Mit sowas hatte ich gerechnet, aber ganz so schlimm war es dann doch nicht. Aber es ist schon erschreckend, also wie ungelenkt man ist. Also ich dehne mich zwar auch regelmäßig, aber das kommt einfach. Also umso älter du wirst, ich glaube, du müsstest einfach auch mit zunehmendem Alter dich immer mehr dehnen, weil die Gelenke, das wird halt alles immer viel schlechter. Und naja, wie auch immer.
Weißt du, was das Gegenteil von dehnen ist? Resignation.
Resignation. Es hört sich an wie die Lösung für alles.
Ja. Stumpf ist Trumpf.
Ja. Genau, auf jeden Fall, da gab es so ein paar interessante Sachen, wo man auch sehen konnte, wie zum Beispiel meine Beckenstabilität ist. Und das ist ja nicht ganz unwichtig jetzt beim Radfahren, weil wenn du eher ein instabiles Becken hast, das heißt beim Treten auf ein Rad, da wackelt dein Becken dann immer so ein bisschen von links nach rechts hin und her und liegt nicht so stabil. Und das ist natürlich alles eher ineffizient. Und wenn du jetzt ein stabiles Becken hast, sieht halt besser aus und funktioniert auch einfach besser, kannst besser fahren. Man hat halt so, ich hab dann so eine Übung machen müssen, also im Stehen, ohne Fahrrad jetzt, komplett Fahrrad wegdenken. Ich stand einfach nur so auf einem Bein, das andere Bein geradeaus nach vorne gestreckt und musste dann quasi so ein bisschen runtergehen, so ein bisschen in die Knie. Und da konnte man ganz gut sehen, wenn das Becken so zur Seite wegkippt, wie stabil das Ganze bei mir ist. Ja, und bei mir ist es halt total instabil. Also es ist irgendwie komplett aus den Fugen geraten und ich knabber da heute noch dran. Nein, also so schön ist es nicht. Aber es war schon doch recht stabil und mir wurden da auch eindringlichst Stabilitätsübungen empfohlen, um diese Muskulatur zu stärken. Was ich auch seit ein paar Wochen mache.
Ich bin ein bisschen traurig, dass ich nicht dabei war. Ich glaube, ich hätte sehr viel Spaß gehabt und hätte wirklich, mich hätten sie wahrscheinlich irgendwann rausgeschmissen einfach, ne? Aber schade. Jetzt bin ich ein bisschen traurig.
Das sind halt alles so Faktoren. Die wirken sich dann aufs Fahren aus, ne? Also, instabiles Becken heißt auch, dass du mehr auf den Sattel hin und her rutscht und, das kann sich dann natürlich auch auf Druckbeschwerden beim auf dem Sattel sitzen auswirken. Und ja, solche Sachen wurden vorher gescheckt. Also das sind alles Sachen, die zum großen Paket gehören. Also bei G Biomeist war ich ja, da war das Bikefitting und da gibt es ja verschiedene Pakete. Das ist dann so gestaffelt, umso mehr, umso teurer natürlich. Und diese Stabilitätssachen, das gehörte dann halt zum großen Paket. Und auf jeden Fall, die meiste Zeit saß ich dann auf dem Rad und da wurde dann natürlich an diversen Stellschrauben geguckt. Erstmal wurde das Ganze natürlich gefilmt und dann konnte man auf dem Rechner sehen, also ich wurde immer wieder zum Monitor gebeten, um dann zu schauen, wie ich da auf dem Rad sitze und da konnte man genau sehen, in welchem Winkel meine Beine angewinkelt sind und was eigentlich die optimale Linie wäre und wo man jetzt anpassen müsste. Mhm. Und ja, dann wurden so verschiedene Setups durchprobiert, also Veränderungen an meinen Einstellungen und geguckt, wie dann die Winkel sind, die da mit der Kamera aufgezeichnet werden. Und da hat man sich so nach und nach vorgearbeitet, bis man halt zu einem Ergebnis kam, das dann ja eher so optimal ist von diesen Aspekten, die man da veranschlagt und wo ich mich aber auch noch mit wohlfühle. Und,
also das heißt, man hat jetzt nicht gesagt, okay, wir müssen auf den Winkel X kommen zum Beispiel. Ne? Also es war ja hier, ist ja die Rede von dem, wie soll man sagen, Kniewinkel von, genau, der Kniewinkel ist ja jetzt hier, wird als sehr entscheidend genommen. Vorsitze und Einstellungen der meistgenutzten Fahrposition nach. Also hier sind so einzelne Winkel dann angegeben und die sollten optimiert werden. Aber man hat nicht gesagt, okay, du musst jetzt auf Winkel X kommen, sondern man hat gefragt, okay, wie kommen wir möglichst nah an Winkel X ran? Und trotzdem haben wir noch eine Situation, in der du komfortabel damit unterwegs bist.
Ja, ja, genau.
Okay.
Und natürlich alles unter Beachtung dieser Beweglichkeit, die der Fahrer hat. Also du kannst natürlich jemanden, der viel beweglicher ist, viel sportlicher auf dem Rad sitzen lassen und das ist für den immer noch okay.
Also müsste ich wahrscheinlich irgendwie, ich weiß nicht, was der Unbewegliche ist, aufrecht, einfach eine Hollandradhaltung.
Genau, Rennradlenker wird abmontiert, nur noch dieser normal. Ja, und also da kamen zum Beispiel so Sachen bei heraus, dass man die Cleats, also die unter den Schuhen, die Cleats, die hatte ich eigentlich sonst immer bis Anschlag ganz nach vorne montiert. Also vorne heißt Richtung Fußspitze. Und die sind jetzt weiter eher so in so einer mittleren Stellung. Und dadurch kommt der Fuß halt weiter nach vorne. Und ja, der Winkel ändert sich halt. Und das habe ich mittlerweile auch, wie man so schön sagt, adaptiert. Also ich habe mich dran gewöhnt. Und finde ich auch durchaus angenehm.
Kurios, das habe ich auch schon mal versucht. Und ich komme, ne, weil ich bild mir sowieso immer ein, dass eine extreme Einstellung, also ne, das Glied unterm Schuh extrem in eine Richtung kann ja, ne, also das wäre sehr unwahrscheinlich, dass ich jetzt zu den paar Prozent gehöre, in dem das optimal wäre, deswegen kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich es, aber ich fühle mich da einfach, also ich habe es letztes Mal aus Versehen mehr oder minder an einem Schuh ein bisschen weiter mittig gehabt und habe direkt mal im Unterschied zu den beiden Schuhen gefühlt, mit wem ich mich wohler fühle oder nicht. Ich meine, klar, so eine Einstellung kann jetzt bei dir richtig sein und bei mir falsch, aber das wundert mich immer so ein bisschen, also bin ich auch unsicher, aber es sieht bei dir ja auch aus, das sieht man ja relativ genau in diesem Fußdruckmessung, glaube ich, ne? Also das ist ja sozusagen der verantwortliche Part für den Glied-Einstellung.
Ja, genau. Naja, und auf jeden Fall das mit den Glieds, das war schon ganz okay. Und was dann natürlich noch so ein wichtiger Faktor ist, ist die Sattelhöhe. Wobei ich jetzt hier einen Sattel montiert hatte, der wahrscheinlich zu einigen Problemen führte. Also zumindest für den Jan von G. Biomeister, der mich da betreut hatte. Weil dieser Sattel so ein bisschen variabel ist in der Höhe. Also es ist halt so ein Brux, warte mal, wie heißt der nochmal? Brux Carved. Welches Modell habe ich nochmal?
Das ist Carved, so ist ja der mit der Aussparung in der Mitte.
Ja, genau, auf jeden Fall so ein Gummisattel, ne, also so eine Gummidecke. Und das hängt quasi wie so eine Hängematte durch. Und damit hat man nicht jetzt eine definierte Höhe. Also je nachdem, wie schwer der Fahrer ist, hängt das natürlich weiter durch oder wenn man jetzt durch ein Schlagloch fährt oder und so weiter. Das hat beim Fahren natürlich einige Vorteile, weil das so ein bisschen ausgleicht. Irgendwelche Unebenheiten, aber beim Vermessen ist das halt ein bisschen schwierig, weil wenn jetzt keiner drauf sitzt, die Höhe, die der Sattel da anzeigt, das ist ja eigentlich nicht der reale Wert. Wenn jetzt jemand drauf sitzt, hängt das Ganze ja wieder durch und dann hast du wieder eine andere Höhe. Naja, auf jeden Fall hat das zu einigen Problemen geführt bei der Bestimmung der optimalen Sattelhöhe. Wir hatten dann da den Sattel der Jan hatte den Sattel weiter runtergestellt, weil dann auch wieder mein Kniewinkel und so weiter, das alles optimaler wäre. Und das fühlte sich auch eigentlich alles ganz okay an, als ich da noch bei denen mich in den, im Gebäude aufhielt. Als ich allerdings nachher auf der Straße mit dem Rad wieder nach Hause fuhr, war das viel zu klein. Also das ist auch irgendwie merkwürdig. Ne? Du setzt dich ja eigentlich auf dasselbe Rad. Außer mit dem Unterschied, dass das Hinterrad dann auf einmal wieder drin ist. Und das ging überhaupt nicht. Also ich hatte leider keinen Imbus bei, der lang genug war, um die Schraube vom Sattel zu lösen. Und so musste ich erst auf den nächsten Radladen warten, der mir dann einen geliehen hat. Und dann habe ich direkt den Sattel wieder höher eingestellt. Also weil das ging gar nicht.
Also ihr habt jetzt, wenn ich hier die Werte mir anschaue oder die Vergleichspunkte, ne, was ich interessant fand, ihr habt den Sattel, also du hattest vorhin eine Neigung nach, also quasi keinen geneigten Sattel, sondern einen gesteigerten, also ich weiß gar nicht, wie man das nennt, dass die Nase sozusagen nach oben gezeigt hat.
Du meinst, dass der nicht ganz waagerecht
war? Mhm, genau.
Ne? Ja.
Das wurde ja in die andere Richtung korrigiert, was ich auch letztens gemacht habe noch bei mir, ne? Also um mal ein bisschen wieder ne, da auch was dran zu machen, weil ich hatte auch das Bedürfnis, das noch mal ein bisschen was zu ändern. Und die Höhe wurde ja jetzt um rund 2,3 Zentimeter nach unten gesetzt. Das ist ja auch ordentlich. Hast du das hier? Ne? Und auch so andere, also im Prinzip sind ja viele von den Parametern jetzt geändert worden. Ne? Also die Überhöhung, also das heißt, das Verhältnis, warte mal, sind das auch drei? Das würde mich jetzt wundern, 9 Millimeter von der Überhöhung wurden weggenommen. Ne? Also das heißt, dein Lenker wurde ein bisschen nach oben gesetzt.
Nee, die Lenkerhöhe wurde nicht verändert.
Okay, dann.
Das ist wahrscheinlich irgendwie missverständlich, warum immer.
Ja, dann verstehe ich, ja. Also die Überhöhung wurde ein bisschen was runtergenommen, also dadurch, dass der Sattel wahrscheinlich einfach ein Stückchen runtergesetzt wurde, um 9, aber es sind nur 9 Millimeter. Ja. Kurios alles. Ne? Nachsitz, also 20, also der Sattel wurde auch um 20 Millimeter nach vorne verschoben, wenn ich das richtig sehe. Naja, und 2 Zentimeter nach unten, also das ist ja schon ordentlich. Sitzlänge wurde auch irgendwie korrigiert. Naja, aber es hat nicht funktioniert bei dir, muss man einfach so.
Ja, also dieser eine Aspekt, Sattelhöhe, hat bei mir nicht funktioniert, das stimmt. Mhm. Also das habe ich eigentlich jetzt wieder auf der alten Einstellung, die ich auch jahrelang schon gefahren bin. Also ich habe es nachher nochmal versucht mit dieser neuen Einstellung, aber das ging einfach nicht. Also das Rad fühlte sich dadurch viel zu klein an, da konnte ich nicht mitfahren.
Ist denn das Rad, um mal eine andere Frage zu stellen, ist denn das Rad, die Rahmengröße und so weiter, ist das denn jetzt laut deren Vorgaben, wäre das denn so richtig? Weil ich sehe zum Beispiel Vorbaulänge, ich weiß noch aus früheren Zeiten, dass Vorbaulänge auch immer so ein Thema gerne ist, ne? Dass Leute zu langen Vorbau fahren. Das passte bei dir ja augenscheinlich schon, also Lenkerbreite, ja. Und Vorbau.
Ja, da gab es nichts dran auszusetzen. Also auch die Rahmenhöhe, das war alles okay. Also da wollten die auch gar nicht dran, warum auch immer.
Ja, vielleicht, weil sie einfach gesagt haben, passt. Also ist ja auch in Ordnung dann.
Ja.
Also insgesamt jetzt bis auf die, also die Frage, die sich jetzt mir stellt, ne, also ne, diese Übungen bekommen, gut, mit dem Cleats auch in Ordnung, Sattelhöhe, Sattel. Hast du nicht noch überlegt, deinen Sattel auch dann direkt da mitmachen zu lassen?
Ja, genau. Also das war ja eigentlich so der Hauptgrund, warum ich so ein Bikefitting in Erwägung zog, weil wegen meinem Sitzproblem auf längeren Strecken. Und die haben halt so eine Satteldruckmessung. Also im Grunde wird einfach so eine Messmatte auf den Sattel gelegt und da wird, ja, da sind wahrscheinlich so Dehnmessstreifen drin. Auf jeden Fall kann damit festgestellt werden, wo genau punktuell der Sattel am meisten belastet wird und wo überhaupt nicht und so weiter. Und ja, da kann man dann natürlich auch sehen, also auch live, während man auf dem Rad pedaliert, wo die Belastungsspitzen sind, an welchen Stellen. Und das wurde auch immer wieder kontrolliert, mit der veränderten Sattelhöhe und der neuen Position der Cleats, was da jetzt optimal ist. Aber so großartig verändert hat sich da eigentlich nichts. Also ich hatte immer so eine Druckspitze eher auf der linken Seite vom Sattel und das kann ich so vom Gefühl her auch bestätigen. Und da haben diese neuen Einstellungen also nichts Großartiges bewirkt. Was jetzt G-Biomeister auch noch anbietet, ist, dass die einen Sattel anpassen für einen speziell. Also die wissen ja jetzt, wo meine Druckspitzen sind und dann haben die jetzt die Möglichkeit, ein bestimmtes Sattelmodell zu nehmen. Also die haben verschiedene Satteltypen. Einige, die sehen super sportlich aus, also so steinhart und richtig flach, oder eher so ein Komfortsattel, der ein bisschen in diese Richtung Tourenradler geht. Wobei nicht ganz so schlimm, wie man sich das jetzt vorstellt mit diesen fetten Gelpolstern, aber schon ein bisschen mehr gepolstert ist.
Passen die zu deinen Pearl-Izumi Touring-Schuhen?
Ja, genau, dazu passen die optimal. Ja, auf jeden Fall machen die dann Folgendes, wie gesagt, die wissen ja, wo die Druckspitzen sind, und dann fräsen die an diesen Stellen, fräsen die was aus dem Sattel raus. Was ja vielleicht auch Sinn macht, weil dann hat diese Druckspitze, also genau da, wo die Druckspitze ist, ist quasi so ein kleines Loch. Also jetzt nicht richtig tief, aber es ist halt eine Vertiefung, ne? Und dadurch kann sich der Druck an dieser Stelle wieder besser verteilen. Ja, und sowas können die einen jetzt quasi erstellen. Also das ist jetzt nicht mit im Preis drin, dass man so einen Sattel bekommt, das muss man nochmal extra zahlen. Und da hatte ich eigentlich auch vor zurückgeschreckt, weil der Preis doch ziemlich gewaschen ist. Also der war so hoch, dass ich da echt noch vor zurückgeschreckt
habe. Der Ton war kurz weg. Du hast zurückgeschreckt.
Ja, genau. Also den, das war mir alles ein bisschen zu teuer mit diesem Customized Sattel. Mittlerweile habe ich es mir aber überlegt und die machen das jetzt für mich. Und ich bin mal gespannt, wie das funktioniert mit diesem Sattel, ob das so viel besser ist.
Ja. Ich bin gespannt. Hast du mal so Erfahrungsberichte oder so gelesen irgendwo oder von, weißt du, also es
Das sind immer nur so Erfahrungen, die mir der Jan auch erzählt hat, also der Mitarbeiter dort vor Ort, welche Sättel von welchen Fahrertypen gefahren werden und auch ob mit oder ohne jetzt spezifische Anpassung. Und dieser Sattel, den ich da jetzt gewählt habe, Modell Easy Rider, der wurde halt auch schon bei hier RAM gefahren und also eher so für Langdistanz.
Ne? Ja, also ich glaube, mich würde der Preis jetzt auch erstmal zurückschrecken. Ich habe aber auch, da ich ja nicht so lange Strecken fahre, nicht diese Probleme. Deswegen, wo keine Not, da kein hoher Preis sozusagen. Bin gespannt. Also insgesamt, du machst jetzt so zwischen den Zeilen, klingt das für mich ein bisschen als sehr professionell alles dort?
Ja, auf jeden Fall.
Aber so das gelohnt hat sich's für dich nicht. Klingt so ein bisschen für mich raus. Darf ich kurz noch? Ich glaube, dass man wirklich erst zu dem richtigen Ergebnis kommen kann, ob sich das gelohnt hat oder nicht, wenn man die Sattelgeschichte mal so mit dabei betrachtet. Weil, ja, wenn das jetzt die Lösung ist, ne, dann ist ja alles gut. Dann ist ja, dass ich jetzt, ne, wenn die Glieds gepasst haben, wenn das mit der Sattelhöhe jetzt nicht so optimal gelaufen ist, wie du das vorgestellt hast, oder die Einstellungen dann sich auf dem Trainer da anders angefühlt haben als später in der freien Wildbahn, dann ist es ja okay, dann ist das so, ne? Dann ist an dieser Stelle uns rumzulaufen. Aber wenn jetzt ansonsten der Sattel am Ende des Tages deine Probleme löst, dann ist ja auch gut. Ne? Dann hat sich ja in der Hinsicht, hat sich dieser Aspekt der Analyse vielleicht schon gelohnt.
Genau, also das, wie gesagt, der Hauptgrund ist ja das mit dem Sattel, und wenn das jetzt dann doch zu einer Lösung führt, dann hätte sich das natürlich wieder doch für mich gelohnt.
Ja.
Dann ist das mit der Sattelhöhe auch wieder egal, ne? Weil es passt ja jetzt viel besser dann. Aber wie gesagt, das muss ich erst noch zeigen. Also von daher würde ich jetzt nicht sagen, das hat sich gelohnt oder nicht gelohnt. Also ja, im Moment ist es halt noch so ein Zwischending.
Ja, warten wir mal ab. Ich habe von dieser Druckmessanalyse habe ich auch damals im Gespräch mit eWorth gehört. Die bieten das ja auch, glaube ich, an für ihre Hosen, um genau dann rauszufinden, welches Polster das richtige ist. Da fand ich das auch schon sehr interessant und etwas, ich träume ja immer noch davon, mal irgendwie jetzt genug Zeit zu haben, bei den Jungs vorbeizufahren, um mir mal so eine Hose dann da vor Ort mit Druckmessung und so weiter anpassen zu lassen. Also einfach nur, um das ganze Prozedere mal mitgemacht zu haben. Das wird mich schon sehr, sehr reizen. Also jetzt einfach aus Neugierde. Nicht, weil ich so große Probleme hätte oder sonst etwas, sondern einfach pure Neugierde diesbezüglich.
Das sind übrigens dieselben Messgeräte, die ihr verwendet, weil GBiomeist verkauft so komplette Setups an interessierte Firmen und ja, die können dann da wie eWorth eigene Druckmessungen mit veranstalten.
Ah, okay. Der Frank hatte, glaube ich, letztens, Frank Bülke, der bei London, der McLondon-Sendung dabei war, ja. Der hatte so das mal machen lassen auf so einer Roadtrip sozusagen von Evolve. Und war von der Hose, glaube ich, angetan, nur vom Schnitt des, was war da noch, irgendwas, Bündchen?
Ja, irgendetwas hat ihn da gestört.
Ach, das Polster vorne war, glaube ich, zu wenig oder zu viel. Das weiß ich nicht mehr.
Ja,
aber, ja. Mei, das ist so, nicht alles kann immer super sein. Das könnte, nicht alles kann immer super sein. Damit hätten wir dann schon den Sendungstitel.
Was übrigens noch gemacht wurde, nur so als Abschluss, ist so eine Druckmessung in den, von den Füßen. Also da gab es dann auch noch so Druckmessplatten, die in die Schuhe reingelegt wurden. Und dann wurde geguckt, wie sich da der Druck verteilt.
Okay.
Und da gab es auch noch eine Empfehlung für bestimmte Schuhtypen, die ich doch bitte wählen sollte. Und da wurde mir halt Lake empfohlen. Da habe ich mich dann durchprobiert durch einige Modelle von Lake und habe aber nichts gefunden. Also das hat leider irgendwie nicht bei mir hingehauen. Aber das ist jetzt auch wieder so eine Sache. Das ist dann wieder individuell. Das kann bei anderen wieder viel besser passen. Also,
War da auch noch, ich habe mir die deine Messdinger ja hier mal angeschaut. Ne? War da auch was zur Hand oder habe ich das verpeilt?
Ob da was war?
Zur Hand, also zum Druck an der Hand. Oder habe ich das Optimeter geringer Widerstand? Ja, habe ich dann habe ich da, kam mir schon komisch vor, aber dachte ich, mei. Ach so, jetzt verstehe ich das. Ah, alles klar. Nee, gut.
Das
gut,
sind
gut.
Keine Hände, das sind Füße, was du hier auf dir.
Hände sind nur Füße am Boden.
Ja.
Genau. Umgekehrt.
Ich habe halt unglaublich lange Zehen, deswegen sieht das so ein bisschen aus wie
eine Hand. Zehen, ne?
Zehen.
Du hattest doch mal gesagt, du bist an den Füßen komplett verbaut. Also, wenn ich deine Druckwiderstanddinger hier sehe, dann kann ich das nur anhand der Messungen schon bestätigen. Vor allem, ich glaube, am rechten Fuß hast du gar keine Zehen, aber dafür am linken Fuß 7 Stück.
Ja, genau.
Ja.
Das ist auch immer für Erheiterung im Freibad.
Guck mal ein paar Mal, der Mann ohne Zehen ist da. Der Reinhold Messner vom Ruhrpott.
Genau.
Ja, dann, ich würde sagen, eine finale Bewertung der ganzen Geschichte wird es dann wohl geben, wenn du auf deinem Sattel unterwegs bist und entweder Tränen ausbrichst, ob des schönen Laufrades, was du da versenkt hast, oder du jetzt schmerzfrei durch die Niederlande radelst.
Ja.
Darauf wird es hinauslaufen. Naja.
Genau.
Warten wir mal ab. Für Unterhaltung wird es schon sorgen. Da gehe ich von aus.
Auf jeden Fall. Das ist bestimmt was Interessantes.
Ja. Dazu. Lass uns dann mal einfach direkt nochmal über Schuhe sprechen, weil wenn wir schon mal bei dem Thema sind, da hast du ja dann am Ende des Tages dann doch zumindest ein paar gefunden, mit denen du vermeintlich zurzeit relativ gut zurechtkommst.
Ja, also ich hatte das ja angesprochen, diverse Modelle von Lake hatte ich ausprobiert. Also die Empfehlung für Lake kam auch deswegen von Biomeist, weil es die in verschiedenen Breiten gab. Und dieses Thema Schuhe nicht nur durch die Länge zu definieren, sondern auch durch die Breite, das ist bis zu dem Zeitpunkt eigentlich komplett an mir vorbeigegangen. Und dann
was?
Macht sich auf einmal so ein komplett neuer Horizont vor allen auf und man stellt fest, es gibt ja von diversen Anbietern Schuhe, nicht nur in verschiedenen Längen, sondern auch verschiedene Höhen oder Breiten oder im Vorfußbereich halt ein bisschen breiter. Und naja, und bei Lake ist das allerdings besonders ausgeprägt. Also da gibt es dann auch verschieden starke Breiten. Und wenn man deren Schuhmesstool, also auf deren Webseite, da haben die halt so eine Anleitung, wie man zum optimalen Schuh von Lake findet. Wenn man dieses Tool da verwendet, dann muss man halt natürlich einmal die Fußlänge messen und auch die Breite. Und ja, und anhand der Breite soll man angeblich den optimalen Schuh finden. Hatte ich auch so gemacht, aber die haben sich alle irgendwie total eng angefühlt in der Breite. Also es war jetzt nicht so besonders bequem.
Okay.
Und dann hatte ich hier ich hatte diverse Schuhe durchprobiert. Auf jeden Fall bin ich irgendwann bei Sidi gelandet. Und da habe ich jetzt allerdings einen Schuh, den es nicht in verschiedenen Breiten gibt, der aber trotzdem total bequem ist. Also irgendwie, vielleicht ist er einfach vom Grund her schon ein bisschen breiter im Vorfußbereich.
Also welche Größe hast du denn da genommen?
Ich hab sonst 46,5 und das sind jetzt 48. Also 47 hatte ich auch mal ausprobiert, das war zu klein. Also ich habe jetzt quasi anderthalb Nummern zu groß, aber das passt eigentlich.
Okay. Ja, weil das interessiert mich nur, weil die Frage ist ja bei Schuhen grundsätzlich immer, ne, wie viel größer oder wie viel kleiner oder real nehmen. Also als grundsätzliche Geschichte, ne? Also keine Ahnung. Ich habe 44,5, Giro ist bei mir 45, Mavic 45 ein Drittel. Ich glaube, Shimano hatte ich auch mal 45. Das ist ja immer so die ewige Diskussion, und die kriegt man ja auch oft gestellt, ne? Was soll ich für eine Größe auswählen? Ja. Deswegen hätte mich das jetzt interessiert, weil sie die ja auch bekannt dafür ist, dass man ein, zwei Nummern größer nehmen soll. Deswegen berechtigte Frage, glaube ich, an der Stelle. Und das sind jetzt die breite Version davon.
Nee, eigentlich gar nicht. Also das ist jetzt dieses Thema breit, das hatte sich zwar vor mir so aufgeklappt, und ich hatte da auch ein paar Schuhe ausprobiert und auch extra breite Schuhe von Lake, aber die fühlten sich alle eng an. Obwohl die extra diesen Zusatz hatten, hallo, wir sind ein breiter Schuh, aber ich bin da überhaupt nicht mit klargekommen.
Okay.
Und dann habe ich jetzt halt so einen Sidi Draco 2, heißt der.
Draco, das klingt nach, das klingt nach kroatischem Basketballspieler.
Ich finde, das hört sich an nach irgendwas von Game of Thrones.
Naja. Nee, oder so, hieß nicht so, warte mal, hieß nicht irgendwie so ein Boxgegner von Rocky Draco?
Kann sein.
Das ist Drago, nicht Draco. Dolph Lundgren à la Draco. Drago. Ich habe noch nie einen Rocky-Film gesehen, aber sowas weiß man dann. Ich weiß auch nicht. Ivan Drago.
Helden der Jugend.
Ja, ja. 85, da war ich noch, mein Gott. Du hast jetzt einen Boxer am Fuß.
Ja, genau, und der boxt sich eigentlich ganz gut durch. Also ist wirklich super bequem. Also für mich passt der auf jeden Fall.
Das ist ja das A und O. Ich weiß auch nicht, also Sidi-Schuhe habe ich noch bis jetzt noch nie am, also ich glaube. Also ich glaube, mit Sidi-Schuhen ist ja oft so, ne, dass man immer wieder hört, wer die einmal benutzt hat, der möchte nie wieder zurück zu irgendwas anderem.
Ja, okay, so weit würde ich vielleicht nicht gehen. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass es auch noch andere gibt, die echt gut sind. Aber die sind halt auch echt leicht, und was mich bei den Lakes zum Beispiel auch noch gestört hat, die rochen alle dermaßen nach Chemie. Also die sind ja alle aus Leder, also aus richtigen Leder, und keine Ahnung, ob die mit irgendwas vorher imprägniert wurden, bevor die in den Karton kamen, aber das war nicht auszuhalten. Also die hätte man wahrscheinlich erstmal wochenlang auf dem Balkon lüften müssen, bevor du die hättest tragen können. Naja.
Jetzt musst du mir aber mal helfen. Das sind diese Sidi Draco 2 SRS MTB-Schuhe, noch dazu gesagt. Mhm. Die haben jetzt von den Verschlusssystemen, sieht das ein bisschen nach Star Trek aus. Kannst du mir das mal erklären? Also die haben einmal vorne irgendwie zwei
von diesen. Ja, eigentlich haben die zwei von diesen Drehverschlüssen.
Okay.
Sonst nichts.
Ah, also einfach zwei Drehverschlüsse. So einfach machen die sich das. Okay.
Ja, genau. Und ja, die Bedienung ist schon ein bisschen so abgefahren. Man muss, da ist in der Mitte so ein roter Knopf. Wenn man den roten Knopf drückt, dann klappt sich da so ein Halbkreis nach oben. Mhm. Und mit diesem Halbkreis kann man dann den Schuh zudrehen. Also damit passt man quasi die Spannung an. Und wenn man wieder raus möchte, dann muss man an den Seiten, da sind so komische Haken, die muss man reindrücken, und dann löst sich das Ganze wieder und dann kann man wieder raus.
Okay. Abgefahrene Geschichte.
Ja.
Und hinten sieht das auch aus, als hätte da, gibt es da irgendwie eine Einstellmöglichkeit oder einen Druckknopf oder so etwas?
Oder? Bei den Fersen meinst du?
Ja.
Ja, das ist vielleicht auch noch so eine Besonderheit, hatte ich so bei anderen Schuhen auch noch nicht gesehen. Also man kann, damit die Ferse nicht aus dem Schuh hinten rausrutscht, kann man so Elemente enger einstellen, und damit wird quasi die Ferse im Fuß fixiert. Also das sind einfach zwei Schrauben, und die muss man dann ein bisschen anziehen, und dann fahren quasi diese, also der Part, wo der Fuß in den Schuh schlüpft, der wird an den Seiten dann enger, und damit kann die Ferse nicht mehr so leicht aus dem Schuh raushüpfen.
Das trägt man auch im Weltall so, oder?
Das ist anzunehmen. Also würde mich nicht wundern, wenn da auch Astronauten mit rumlaufen, ja.
Also vielleicht muss man, also das sieht mir schon alles sehr interessant aus. Also ich finde vor allen Dingen, also die Mountainbike-Schuhe von denen sehen ja wirklich so ein bisschen nach Space aus. Also so mit ganz vielen Farben und, also nicht vielen Farben, aber so hier ein bisschen Glitzer, dort ein bisschen weniger Glitzer. Wenn ich nicht schuhtechnisch, also vielleicht muss man auch mal, ich bin ja mit meinen Giro-Schuhen immer sehr, sehr glücklich und will da ja gar nicht von weg. Aber vielleicht muss man sich doch mal, man hört es ja immer wieder, ne, dass Leute, die einmal Giro genutzt haben, die gar nicht mehr zurück möchten zu anderen Schuhmarken.
Du meinst Sidi.
Was habe ich denn gesagt?
Giro.
Ach so, die Siri-Schuhe getragen haben, da selten wieder zurück möchten. Ich weiß
ja,
es nicht.
Wobei, also vom Design, manche Modelle sind auch schwierig. Da gibt es ja noch so ein Top-Modell in der in diesem Mountainbike-Schuh-Line-Up. Das nennt sich Tiger oder Tiger. Und da sind an den Seiten so Tribals drauf. Und das fand ich auch extrem schwierig. Also das sieht wirklich so ein bisschen aus wie aus der Zeit, also nicht aus der Zeit gefallen eigentlich. Mhm. Ja, irgendwie, keine Ahnung, vor 10 Jahren in den 90ern, als noch jeder irgendwie so ein Tribal irgendwo hatte, tätowiert, da waren die bestimmt total angesagt, aber mittlerweile dieses Design finde ich echt ziemlich schwierig.
Ja, ich finde auch die Rennradschuhe, die für mich ja dann eher in Frage kommen würden, ich irgendwie, ach, fehlt mir da, also das ist so eine Mischung aus, also ich finde die Mountainbike-Schuhe da echt schon, also ich würde lieber Mountainbike-Schuhe benötigen als Rennradschuhe, wenn ich mir die Sidis angucke. Ich wüsste mal gerne, ob irgendeiner der Hörer mal wirklich mit Sidi überhaupt nicht zurechtgekommen ist, damit ich mal selber auch so eine Begründung habe, weil leicht, filigran, das passt ja alles zu mir. Ach, nee, ich bleib da schon bei meinen Giros. Bin ich mir zufrieden. Und da soll sich da nichts ändern. Apropos zufrieden und dann soll man es nicht ändern. Wenn man mit einem Tacho zufrieden ist, ne, dann sollte man vielleicht auch nicht dran über nachdenken, einen anderen neuen Tacho zu nehmen.
Ja, ganz nach dem schönen Satz, never change a running system, ne?
Ja, never change a running room, bold. Hast du dich doch irgendwie, wie kam es dazu? Also warum?
Warum? Weil sich mein Bolt, der sich ja echt...
Ach ja, stimmt.
Der hatte sich ja bewährt, aber das war auch so ein Federbild, das ich schon von dem Uli gehört hatte, dass sich die Knöpfe an den Seiten ablösten. Also wahrscheinlich durch das ständige Drucken und du musst ja auch echt gut Druck ausüben, weil die Knöpfe sind ja eher schwergängig an den Seiten. Irgendwann lösen die sich, also sind nur geklebt, dann lösen die sich so an der Seite ab und dann kann man die schon fast abziehen.
Okay.
Und ja, das hatte ich dann an meinem. Und dadurch ist natürlich auch nicht mal diese Wasserdichtigkeit so gegeben. Also ja, die Garantie war jetzt auch noch nicht vorbei. Deswegen hatte ich mich direkt an Wahoo gewendet und nach einigen hin und her, also so eine Woche später, hatte ich dann einen neuen Wahoo Bolt im Briefkasten.
Und dann hast du gesagt, da kommen wir jetzt zu dem Punkt, wo der Fehler begangen wurde. Anstatt ihn einfach zu nehmen und freudig strahlend ihm einfach einzurichten, ans Rad zu hängen und wieder glücklich zu fahren, hast du Folgendes gemacht.
Ja, der kleine Ich-bin-nie-zufrieden-Mann in meinem Kopf machte sich bemerkbar und klopfte an und sagte, der Wahoo Element Bolt, der ist ja ganz nett, aber was gibt es denn noch? Was könnte man besser machen? Und dann fiel mir ein, warte mal, da gibt es doch noch diesen Wahoo Element Roam, der jetzt mittlerweile auch lieferbar sein müsste, weil die hatten ja anfangs so ein bisschen Problemchen mit der Halterung, die irgendwie nicht ausreichend dimensioniert war und sich dann schon mal verabschiedete. Und ja, da könnte ich doch jetzt einfach upgraden. Also der Bolt, der war ja wie gesagt neu, also der ließ sich dann auch recht gut verkaufen und fast für einen Neupreis. Und dann habe ich das Geld genommen, ein bisschen draufgelegt und mir den Wurm geholt.
Das war einer der schwärzesten Tage dieses Jahres.
Ja, also da kamen dann wirklich einige Dämpfer. Also aber erstmal das Positive, es gibt...
Sind wir schon fertig?
Genau, nein, es gibt tatsächlich mindestens einen positiven Punkt.
Die Farbe. Also
es gibt schon mehrere positive Punkte. Ja genau, Farben, das Ding hat ja Farben. Und zum Beispiel die Emojis, also wenn man eine Nachricht bekommt, dann werden die ja, also SMS oder sowas, dann wird das ja auf dem Display angezeigt und die Emojis werden jetzt endlich farbig angezeigt.
Ich habe das immer ausgestellt. Mir soll keiner auf den Sack gehen, wenn ich Fahrrad fahre.
Echt?
Ja.
Ach ne, ich finde das ganz nett. Es sei denn, du kriegst irgendwie alle 10 Sekunden eine Nachricht.
Nein, dann wird's natürlich nervig. Nein, kriege ich nicht. Zum Glück nicht. Ich würde diesen Kontakt, der mir alle 10 Sekunden eine Nachricht schickt, direkt muten oder ausmachen oder weglöschen, blocken, alles zeitgleich. Okay, also Emojis spielen für mich keine Rolle. Zweiter Punkt, Farbe.
Farbe ja, macht's. Die Knöpfe gehen leichter.
Ja, lassen sich also dann später mit Handschuhen nicht mehr gut bedienen, fällt auch weg.
Das wird sich zeigen. Also da, wer weiß. Akkulaufzeit ist besser, also die ist wirklich gut.
Also ich habe mit einer Tour es noch nie geschafft, den Akku leer zu spielen. Auch irrelevant.
Ja, okay, du fährst ja immer nur maximal 2 Stunden.
Ja.
Aber
siehst du mal, da passiert ja auch nichts.
Nee, warte mal, ich kann da mal eben kurz in ein Geschichtsbuch blättern. Muss auch gar nicht weit zurück. Und zwar nur bis morgen, da bin ich 143 Kilometer gefahren.
Morgen bist du 143 Kilometer gefahren?
Nur bis gestern, sorry. Bisschen durcheinander. Also gestern etwas längere Strecke gefahren. 5,5 Stunden war ich unterwegs. Und der Akku war nachher noch bei 68%. Also 32% Akku in 5,5 Stunden.
Ja, das klar.
Und das mit Navigation. Also jetzt nicht einfach nur hier zeig mir Speed, sondern quasi mit Kartenansicht und Navigationshinweise. Also fand ich schon ziemlich guter Wert.
Okay, ja. Also ich versuche jetzt hier natürlich den, wie sagt man, Advocatus Diaboli zu spielen.
Ungefähr 6% pro Stunde Akkuverlust. Ja, irgendwie so.
Ja, das wäre ordentlich, ne? Damit kriegst du deine 13, 14 Stunden dann wahrscheinlich gefahren. Farbe ist, glaube ich, so ein Streit, ich will nicht sagen Streitpunkt, aber kann man diskutieren, ob das, finde ich zumindest, ob das eine Verbesserung oder eine Verschlechterung ist. Aber gibt es denn jetzt irgendetwas, also wenn man, also angenommen, du hättest jetzt, wärst jetzt nicht in dieser außergewöhnlichen Position gewesen, dass es da einfach diesen Tausch eh gab. Gibt es für jemanden, der nicht in dieser Position ist, also für mich jetzt zum Beispiel, ne, ich habe hier einen Wahoo liegen, einen Bolt, der gut funktioniert. Würdest du mir jetzt raten zu wechseln?
Ja, die Probleme, die ich jetzt mit dem Gerät habe, ich weiß nicht, ob du die auch hättest, weil ich habe da einige Probleme entdeckt, die tauchen halt erst auf, wenn du länger fährst oder wenn du halt mehr Karten auf dem Gerät brauchst und also ich sag mal so, Köln passt auf jeden Fall auf den Gerät. Also die Karte von Köln.
Das Herz von uns Kölnern ist so groß, da kriegst du auf keine SD-Karte.
Ja, also damit könnte man eigentlich schon den größten Kritikpunkt direkt ansprechen. Und zwar die Ingenieure von dem Gerät, die haben sich nämlich was ganz Pfiffiges in Anführungsstrichen einfallen lassen und haben den Speicher nicht erhöht. Also die 2 Gigabyte von Wahoo Element Bolt, die hat man auch beim Roam. Also sind auch nur 2 Gigabyte. Und jetzt könnte man ja sagen, ja wieso, das hat doch bei dem Bolt gereicht, also reicht das bei dem Roam auch, aber so ist es leider nicht. Also die Karten, die sind nämlich erheblich in der Größe gewachsen, weil die einfach jetzt detaillierter sind und weil der Roam, der kann ja jetzt auch selber navigieren. Also man kann ja jetzt sagen, hier, navigiere mich da und dahin und dafür brauchen die Karten mit einem größeren Detailreichtum und deswegen sind die halt größer und deswegen passen nicht mehr alle Karten auf das Gerät. Also das war ja früher kein Problem, ganz Europa und noch weiß Gott wie viele Länder auf das Gerät zu packen und die haben locker in diese 2 Gigabyte reingepasst und da waren immer noch weiß nicht, 500 Megabyte oder sowas frei und jetzt allein die Deutschlandkarte, die hat irgendwie 1,1 oder 1,3 Gigabyte und wenn man dann noch Frankreich dabei nimmt, ich meine, Frankreich hat irgendwas um die 600, 700 Megabyte, dann war es das eigentlich schon. Wenn man dann noch Niederlande dabei haben will mit irgendwie 250 Megabyte, das passt schon nicht mehr. Also allein diese 3 Länder kriegt man nicht auf das Gerät drauf und das ist schon echt ein Nachteil.
Das ist kein Nachteil, das ist einfach, muss man so sagen, ein kompletter Superfail. Ich habe mich heute mit jemandem unterhalten, der wohnt im Dreiländereck Schweiz, Deutschland, Frankreich.
Ja, dann wird's lustig.
Bam. Der ist raus. Der kann das, wenn man's wirklich nüchtern betrachtet, wird er mit diesem Gerät nicht zu 100% glücklich werden.
Ja, ich kenne da auch so einen schönen Brevet, der heißt auf ein Croissant nach Frankreich.
Ja.
Hatten wir schon mal drüber erzählt. Der geht halt am Niederrhein los und dann durch Holland, Belgien und dann ja so einen kleinen Zipfel von Frankreich. Ja, wird schwierig, die ganzen Karten, die man da benötigt, auf das Gerät zu packen.
Wobei, und das ist einfach, ja, aber weißt du, dass du allein drüber nachdenken musst, nehme ich jetzt das Bundesland noch raus und nehme ich das Bundesland mit und was nicht. Also das ist einfach ein kompletter Fail. Also kann man nicht anders sagen. Die haben es verkackt
an der Stelle. Das sind so Überlegungen, die musste man früher anstellen, aber jeder, der so ein Gerät seit ein paar Jahren benutzt und egal ob von Wahoo oder Garmin, der ist das einfach gewöhnt. Es sind alle Karten drauf und ich kann einfach Strecke drauf, darum muss ich mich kümmern, aber umsonst nichts.
Ja. Und das ist ja auch und entweder es gibt zwei Möglichkeiten, entweder das ist eine Entscheidung gemacht, weil keiner drüber nachgedacht hat, so nach dem Motto, ey, der Bolt hat mit 2 GB funktioniert, wir nehmen das auch. Das nenne ich dann Dummheit. Ja? Oder es ist eine Entscheidung, die aus Kostengründen gefallen ist. Ja, wir bauen dann 2 GB Speicher ein, anstatt 4 oder 6, welches das Gerät nicht teurer gemacht hätten. Also zumindest nicht in einem...
Das kostet ja nichts.
Ja, genau. In Zeiten, wo du eine 500 GB SD-Karte für 80 Euro kriegst, kann mir keiner sagen, dass diese 2 GB mehr da irgendetwas kostentechnisch ausgemacht hätten. Es gibt für mich keinerlei nachvollziehbare Begründung dafür.
Ich tippe mal, dass das Team, das die Hardware entwickelt und das Team, das die Software entwickelt hat, dass die irgendwie erst in einem viel zu späten Stadium der Entwicklung festgestellt haben, wir brauchen eigentlich viel mehr Speicher auf dem Gerät, hallo? Und dann hat das Hardware-Team gesagt, nee, wir sind durch, also wir können jetzt hier nichts mehr an dem Design ändern, das ist jetzt so. Weil irgendwie mehr Speicher noch da implementieren wäre viel zu aufwendig gewesen.
Ja, aber dann, Entschuldigung, es gab ein ähnliches oder es ich weiß nicht, ob gab oder gibt, also ich erzähle jetzt hier auch kein Plaudere, kein Geheimnis aus. Es gibt seit ungefähr, ich habe es ja hier in der Sendung schon mal angekündigt, da war, bin ich damals davon ausgegangen, dass es kurz darauf kommen wird, eine Uhr. Und zwar sollte die heißen, ich habe den Namen jetzt schon vergessen wieder, so lange ist es her. Die Wahoo-Uhr. Also habe ich auch schon damals gedacht, ach, das wäre eigentlich nur Wahoo, bin ich bis jetzt mit zufrieden. Warum nicht da auch in so eine Fitness, ich wollte mir eh eine Uhr kaufen und probiere jetzt gerade mal hier und dort was aus. Warum, so eine Wahoo-Uhr wäre jetzt auch was Nettes. Da haben sie es auch gemacht. Es gibt doch diese amerikanische Genehmigungsbehörde, Registrierungsbehörde da. Und wo alle möglichen Leute mal drauf gucken, was da neu registriert wird. Und in den meisten Fällen ist es ein Indiz dafür, dass es kurz danach veröffentlicht wird. Ne? Weißt du, wie das heißt? Diese komische Behörde? Nicht?
Ja.
Auch wenn irgendwelche Apple-Geräte, die tauchen ja dann auch da in den Listen auf und dann irgendwie 2 Monate später, trara, springen die aus der Kiste. Und da wurde diese Uhr ja schon registriert. Ja? Und dementsprechend war man davon ausgegangen, dass sie bald kommen wird. Ich meine, da hat man ja auch ein wirklich dann schon fast fertiges Produkt gehabt und ist jetzt seit, ich sag mal, gutem Jahr auf Eis gelegt. Weil es noch nicht den Ansprüchen gerecht wird, die man an es selber stellt. So, und dann frage ich mich, warum hat man sich jetzt selber so ein bisschen unter Zugzwang gesetzt und hat das Ding veröffentlicht, obwohl es anscheinend da zumindest an irgendeinem Punkt noch ein Problem, irgendein Problem gab und gibt. Ne? Also das ist ein unfertiges.
Ich weiß jetzt auch nicht. Ja, unfertig, ob man es jetzt direkt als unfertig bezeichnen würde, ist eine gute Frage. Es ist immer Definitionssache, wie die das auch selber von Wahoo betrachten, ne? Die haben das wahrscheinlich auch falsch eingeschätzt, was der Kunde wirklich will. Oder wir sind wieder viel zu speziell mit dieser Anforderung.
Alle
Karten drauf und der normale, in Anführungsstrichen, Radfahrer, denen ist das eigentlich egal.
Nee, aber du schließt ja zum Beispiel, wie ich meinte, ich habe heute mit jemandem gesprochen, 3-Ländereck, Schweiz, Frankreich, Deutschland. Das ist jetzt kein Langstreckenfahrer, sondern es ist nur einfach der zu seiner Wohnungstür rausfahren will und entweder in die eine Richtung oder in die andere. Ne? Also das ist jetzt, das ist nicht so ein spezieller Anwendungsfall. Das habe ich im ersten Moment auch gedacht. Du hattest mir auch mal irgendwann gesagt, hier, nach 12 Stunden wird die Kiste langsam oder friert ein oder irgendwie sowas.
Ja, das sind so Sachen, da komme ich gleich noch zu.
Ach so, okay. Ne? Entschuldigung, da wollte ich nicht so wegnehmen. Also mir tut das echt leid. Und dann, weißt du, dann vor dem Hintergrund, dass man jetzt bei der Eurobike irgendwie augenscheinlich glaubt, dass man entweder davon ablenken muss oder hier das neue große Ding aus dem Hut zaubern muss, ne, so ein Fitnessbike oder wie soll man es sagen, ein Rollentrainer, ein Fitnesstrainer, der mit Sicherheit ein tolles Produkt ist, aber wovon die weltweit, keine Ahnung, wie viel die davon verkaufen werden, anstatt dass hier Butter- und Brottechnik alles draufwerfen, um das so gut wie möglich zu machen, so eine Art Leuchtturmprojekt darauf hinstellen, wovon die, keine Ahnung, 20 an irgendwelche Teams verkaufen zum Einkaufspreis und noch ein paar Journalisten und dann ganz, ganz viele irgendwo rumstehen werden. Also ich finde das echt sehr, sehr traurig macht diese Entwicklung von einer Firma, die ich sehr, sehr, sehr gerne mochte.
Ja, vor allen Dingen, die zeichneten sich ja auch dadurch immer aus, dass das auch alles echt stabil und zuverlässig lief. Also ja. Die Geräte, die funktionierten einfach. Das war auch so immer der gravierende Unterschied zu Garmin, weil Garmin, da war man eher von Abschützen zwischendurch mal geplagt und vor allen Dingen auf längeren Strecken, da hängte sich das Gerät mal auf und was da auch sehr populär war, dass dann der ganze Trackwag war. Oder irgendwie die letzten 200 Kilometer oder irgendwie sowas. Also, und das hatte man bei Wahoo gar nicht. Also die sind zwar auch schon mal ganz selten abgestürzt, aber der Track, der konnte immer wieder hergestellt werden. Also so zumindest meine Erfahrung. Und das war alles gut. Aber mittlerweile, also vor allen Dingen jetzt bei diesem Gerät, da tun sich Abgründe auf, die ich von Wahoo so nicht kannte. Also das, ja, wie gesagt, das ist einmal mit diesen Karten, dass der Speicherplatz zu gering ist und dann waren da noch so Sachen, also die hauen ja dauernd Updates raus, ne? Also das ist echt unglaublich. Ich meine, okay, letzte Woche hatte ich, glaube ich, nur ein Update bekommen, aber die Woche davor, da waren es 2 oder 3. Und es gibt dann auch keine Release Notes, also du weißt gar nicht, was ist da passiert? Brauche ich wirklich dieses Update? es gibt schon Release Notes, aber nicht zu jedem Update. Oder die werden irgendwie Tage später erst nachgeschoben. Also es ist irgendwie total obskur. Und es gibt zum Beispiel etwas bei den ROM, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das bei den anderen Geräten auch möglich ist, mangels passenden Gerät, in der Kartenansicht, da kann man jetzt auch so ein Steigerungsdiagramm anzeigen lassen. Also dann ist quasi unten in der Kartenansicht, da sieht man so ein bisschen das Höhenprofil der bevorstehenden Route. Und wenn man das aktiviert und auf die Idee kommt, mit den Zoom-Tasten auf der rechten Seite mal so ein bisschen in der Karte rein und raus zu zoomen, was ja durchaus gang und gäbe ist, weil an irgendeinem Detail so ein bisschen mehr interessiert, dann stürzt das Gerät ab. Also das ist auch nach diversen Updates bis jetzt nicht behoben worden.
Also das gibt es bei mir aber auch. Das gibt es beim Bolt auch, ne?
Dieses Steigungsprofil, das gibt's schon lange. Das gibt's aber sonst eigentlich nur auf einer eigenen Seite. Also dann gab's extra eine eigene Seite, wo dieses Höhenprofil da angezeigt wurde. Aber was jetzt halt hier neu ist, dass dieses Höhenprofil auf der Kartenansicht angezeigt wird. Also dass du quasi die Karte und das Höhenprofil gleichzeitig siehst.
Ah, okay. Macht das Sinn?
Ja, ich fand's eigentlich ganz nett. Also es war dann so... Fünftel des Bildschirms war dann halt belegt durch dieses Höhenprofil. Also eher ein kleinerer Bereich. Und doch, also ich fand es ganz nett. Aber wie gesagt, du kannst es nicht benutzen, weil das Gerät komplett abstürzt. Und das ist einmal bei mir so hart abgestürzt, dass der Roam nach diesem Absturz meinte, er müsste jetzt erstmal ein Update installieren. Also, ich weiß nicht, wie er darauf kam. Vor allen Dingen, ich war unterwegs. Ich hatte kein WLAN in der Nähe, mit dem ich verbunden war, weil bei WLAN, da checkt das Gerät ja, oder bei WLAN lädt das Gerät ja dann ein Update herunter. Sowas war gar nicht in der Nähe, aber irgendwo hat er ein Update aufgetrieben nach diesem Absturz und hat das dann erstmal direkt installiert. Also, das Gerät fuhr herunter, startete neu und dann stand er erstmal fett Installing. Und dann dauerte es erstmal, weiß nicht, 5 bis 10 Minuten, bis dieses Update durch war. Und danach alle Einstellungen weg. Alles komplett auf Null. Englische Sprache eingestellt anstatt Deutsch. Und es war meine ganzen Datenfelder, also die ganzen konfigurierten Trainingsseiten, alle wieder auf Default-Einstellung. Also das war schon echt. Kennt man so gar nicht.
Ja,
der Track war übrigens auch weg. Also der bis dahin gefahrene Track, ganz in so ähnlich wie bei Garmin früher.
Na schön, dann hat sich das jetzt da auch durchgesetzt.
Ja, genau. Also das fand ich schon echt enttäuschend.
Ja, ich kann dazu nur beitragen, dass es bei mir auch schon so war, dass das Ding einfach mal bei so einem Upgrade eingefroren ist. Also eingefroren während des Upgrade-Prozesses. Ich habe auch nichts gemacht. Okay. Und das hat sich dann zum Glück, ich weiß gar nicht mehr, wie es sich aufgelöst hat. Ich glaube, ich habe es einfach ausgemacht. Ja. Und dann einfach wieder angemacht und dann hat es auch wieder funktioniert. Aber das war auch so 10 Minuten in so einer Update-Schleife und hat sich nichts mehr getan. Das war auch irgendwas, das hatte ich vorher so noch nicht erlebt bei denen. Ne? Also es ist irgendwie ganz, ganz komisch. Also ich bin da auch nicht, also ich traue mich auch schon immer, ich traue mich da auch schon gar nicht mehr irgendwie ein neues Update zu machen oder so. Also ich bin ja einfach, also was mich irritiert ist, dass es wirklich so ist, dass dieses, wie soll ich sagen, also dass die dieses Kartengedöns, also diese Änderung der Kartengröße, warum das für die Bold-User auch passiert ist. Ich meine, ob man da nicht...
Ist das so?
Ja, ich habe jetzt auch so getrennt, hier Nordrhein-Westfalen, Sachsen.
Ach, und das weiter. Meinst du? Aber ist es nicht so, dass die Karten von Deutschland jetzt beim Bolt genauso groß sind wie beim Wurm? Also auch jetzt irgendwie 1, irgendwas Gigabyte?
Da habe ich noch gar nicht drauf geguckt, aber dass sie getrennt waren, hat mich schon irritiert. Das ist ja für mich, also habe ich jetzt noch nicht nachgeschaut. Könnte ich mal machen.
Ja, das ist, hat man noch gar nicht erwähnt, das ist so eine Krücke, die Wahoo jetzt eingebaut hat. Also man kann jetzt einzelne Bundesländer anstatt ganz Deutschland zu installieren, auswählen. Und dadurch reduziert sich natürlich die notwendige Karte. Also jetzt dein Kumpel da, der im Länderdreieck wohnt, der würde sich dann halt auch nur ja, NRW wahrscheinlich installieren und von Deutschland und ansonsten Belgien und Frankreich.
Ja.
Und dann würde wieder alles draufpassen.
Ja.
Hauptsache, aber, er fährt da nicht irgendwie mal nach Baden-Württemberg oder so. Dann gibt es natürlich Theater.
Ja, und das kann es ja nicht sein. Also, ne, also ich bin da wirklich nachdrücklich irritiert, ist, glaube ich, das richtige Wort dafür, weil das.
Ja, das Blöde ist ja auch, ich meine, in Zeiten von jetzt viel Datenvolumen, was man auch so auf dem Handy hat, könnte man ja einfach sagen, ja, dann installierst du dir halt unterwegs eine neue Karte. Geht aber nicht so einfach, weil du brauchst WLAN zwingend, um Karten zu installieren. Also da bist du echt ziemlich aufgeschmissen. Also jetzt, wenn man da jetzt an so Leute wie irgendwelche Transcontinental Race Fahrer denkt, das ist überhaupt nicht zu bewerkstelligen mit dem Gerät.
Ja.
Es sei denn, die halten dann immer in irgendwelchen Hotels an, nutzen deren WLAN, um sich dann irgendwelche neuen Karten zu installieren.
Ja, das wird dann aber, da wird der McDonald's unterwegs, denn nicht nur die Nahrung, sondern auch das Netz zur Verfügung stellen müssen. Ja. Kuriose Sache. Also ich kann das auch nicht, wie soll man sagen, ich kann das nicht verstehen. Klar, man kann sich gut vorstellen, wie das gelaufen ist, ne? Aber ich kann nicht nach, also ich finde es sehr, sehr traurig. Traurig ist jetzt auch das falsche Wort, ne? Beschämend ist jetzt auch noch immer schlimm. Aber ich finde, es ist schon sehr kurios, dass sowas heutzutage noch zustande kommen kann. Ne? Dass man keine Prozesse innerhalb der Produktion oder des Produktmanagements deren Seiten hat, um früh genug so etwas aufzufangen und zu sagen, hier, stopp mal, wir laufen hier gerade in eine Richtung, die ist zwar richtig, aber wir haben nicht das richtige Werkzeug, um in diese Richtung weiterzulaufen. Finde ich.
Ja, die haben an irgendwas sparen die auf einmal und ich tippe mal, das ist irgendwie so Qualitätssicherung oder an Testing. Also normalerweise hast du halt auch Leute, die, die Geräte testen und irgendwas greift da auf einmal zu kurz. Vor allem das. Ich bin letztens auch mal eine längere Tour gefahren, also dann, es waren so 400 Kilometer in Holland und nach 13 Stunden wurde das Gerät auf einmal langsamer und das sind natürlich so Sachen, die stellst du nicht fest, wenn bei den meisten Touren, die mit so einem Gerät absolviert werden, also 13 Stunden ist ja eher ungewöhnlich, dass man das damit fährt. Auf jeden Fall wurde das Gerät total langsam, die LEDs, Töne, der Bildschirm, das reagierte alles erst total verzögert, also mit einigen Sekunden Verzögerung. Und dann eine halbe Stunde später ist dann auch das ganze Gerät abgestürzt. Da ist irgend so ein Buffer wahrscheinlich vollgelaufen und da ging irgendwie nichts mehr.
Naja. Ja, das, weißt du, das würde ich jetzt wirklich noch als Nische. Das ist vielleicht ein Nischenproblem. Das kann passieren, okay. Dass du nicht deine ganzen Leute sozusagen da immer 12-Stunden-Schichten fahren lässt. Geschenkt. Also das würde ich jetzt wirklich noch, das würde ich der Firma weniger zum Vorwurf machen, auch wenn das schon früher in einem Garmin oder so zum Vorwurf gemacht wurde. Aber das betrifft halt nicht Otto Normalverbraucher. Aber es gibt aber halt
sowas so, kann man ja, sowas kannst du ja auch simulieren. Also das ließe sich schon feststellen. Mhm. Aber was zum Beispiel auch Otto Normalverbraucher betrifft, ist diese Companion-App, also das Gegenstück, was auf dem Smartphone Android oder iOS läuft, die ist ja auch, also ich weiß nicht, wie es bei Android ist, aber unter iOS, die ist total instabil. Also zumindest bei mir, und ich habe das auch schon von anderen gehört, die hängt sich, jedes zweite Mal hängt die sich auf, der Bildschirm ist eingefroren, es sieht so aus, als würde jetzt irgendwas passieren, aber es passiert einfach nichts. Und dann muss man die App einmal komplett beenden, manuell, und dann fährt die so langsam wieder hoch und nach ein paar Sekunden funktioniert es dann auch wieder, aber das ist alles viel stabiler.
Das zum Beispiel habe ich noch nicht gehabt, oder das Problem, da bin ich noch nicht reingelaufen. Also die läuft bei mir einfach so durch. Also da kann ich nichts Negatives zu sagen. Ja, und was jetzt? Aussitzen?
Ja, ich behalte das Gerät jetzt erstmal. Ich warte mal ab, was da so noch passiert. Also die schieben ja, wie gesagt, fleißig Updates nach, und schlechter werden kann es eigentlich nicht. Von daher, ne, kann nur besser werden.
Ja. Sind wir mal gespannt. Also ich denke, das wird nicht unkommentiert bleiben in den kommenden Wochen. Vielleicht, falls da draußen irgendein Hörer ist, der noch einen Bolt sucht und einen ROM hat und mit dem ROM sehr, sehr unzufrieden ist, würde ich meinen Bolt quasi zur Verfügung stellen, gegen den ROM tauschen, und nur damit ich das nachvollziehen kann, ne, damit ich das auch nachvollziehen kann, eure Sorgen und eure Nöte. Mein Bolt läuft 1A, also ich würde mich quasi in dieses Risiko, in das Haifischbecken der Probleme begeben, ein Opfer, was ich bringe für die Hörer. Aber ich bin eigentlich zufrieden mit dem Bolt. Naja, ja. Warten wir mal. Ich bin gespannt, du wirst noch viel weinen. Aber da muss man auch mal sagen, du hast ja jetzt den Ruf mittlerweile weg, alles kaputt zu kriegen. Da bist du unschuldig. Also da kannst du jetzt nichts für. Ja. Also da habe ich zu viele andere Personen auch schon gehört, die da geklagt haben. Insofern ist das schon in Ordnung. Da darfst du klagen. Was machen wir denn jetzt noch mal ein bisschen? Wo haben wir Lust drauf? Sollen wir mal...
Ich kann noch ein bisschen von Holland erzählen.
Ja, erzähl noch was von Holland. Und danach habe ich dann hier noch mal so ein bisschen, auch ein kleines Pünktchen. Genau. Du bist gefahren. Das ist sozusagen, wenn ich das richtig interpretiere, der Rückweg oder der Teil von damals hier rund um die Niederlande so ein bisschen, den du nicht gemacht hast.
Ja, oder wo ich auf jeden Fall so ein bisschen, das war so zum Schluss, also das ging dann so an der Küste, da westlich von Amsterdam, an der Küste entlang, und das gefiel mir extrem gut, also da durch die Dünen zu fahren. Was natürlich auch alles top asphaltiert ist und extra nur für Radfahrer. Und das tat mir schon ein bisschen leid, dass ich dann da irgendwo abgebrochen hatte, letzten Mai. Und ja, jetzt hatte ich mir halt eine Route zurechtgeklickt, die dann in Den Helder losging, also ganz im Norden, noch auf dem Festland, also quasi kurz vor dem Abschlussdeich. Und dann einfach Richtung Süden, immer an der Küste entlang, und ja, dann irgendwann straight Richtung Osten wieder zurück in Ruhrpott. Und ja, so eine Strecke hatte ich mir halt zusammengeklickt auf Komoot, und bin dann da einen der letzten warmen Tage, das war 26.08., da habe ich mir extra einen Tag Urlaub genommen und bin dann losgefahren. Also erstmal morgens in Zug und bis nach Den Helder, das war schon eine kleine Odyssee.
Das habe ich mich gerade gefragt, wie lange bist du denn mit dem Zug da gefahren?
Der Zug fuhr irgendwie um 7 Uhr los hier in Essen, und dann war ich irgendwann 4 Stunden später war ich da.
Okay, ja.
Ja, und dann ging es nämlich los. Da war ich, also die holländischen Bahnhöfe, die haben ja eine Besonderheit. Du kannst nicht da einfach so rein und raus. Also da sind überall so Ein- und Ausgänge. Du brauchst irgendein Ticket ein gültiges Ticket mit so einem QR-Code. Und das musst du von so einem Scanner halten, sonst gehen da die Türen gar nicht auf. Und du kommst da einfach nicht, du kommst auch nicht aus dem Bahnhof raus. Und ich hatte die Besonderheit, als ich dann in Den Helder war, dass mein Ticket auf dem Handy war. Und ich habe auf mein Handy Apple Pay aktiviert, und dann jedes Mal, also ich habe dieses Ticket aufgerufen, da wurde dann halt ein QR-Code auf dem Smartphone-Display angezeigt. Ne? Und diesen QR-Code, den wollte ich dann vor den Scanner halten. Aber jedes Mal, wenn ich das Handy vor den Scanner gehalten habe, hat das Handy irgendwie registriert, das ist irgendwie ein Bezahlterminal auch, und jetzt will derjenige wahrscheinlich irgendwie mit Apple Pay irgendwas bezahlen. Also hat es den QR-Code ausgeblendet und die Bezahl-App in den Vordergrund geholt, wo halt der QR-Code nicht mehr angezeigt wurde. Also ich kam deswegen nicht aus dem Bahnhof raus, weil dieses Handy irgendwie total durcheinander kam. Naja, da musste ich erst Apple Pay auf dem Smartphone deaktivieren und dann endlich blieb der QR-Code auf dem Display und die Schranken öffneten sich und ich konnte da raus. Also es war schon ein bisschen...
Notiz an Tim Cook, Apple Pay bitte reparieren. Ja, habt ihr Notiz? Memo ist raus.
Okay, danke.
Sehr gerne.
Hast du einfach eine E-Mail geschrieben, ne?
Ja,
der antwortet ja immer. Okay. Ja. Naja, auf jeden Fall... dann konnte ich endlich los und war wirklich super Wetter, also so mittags irgendwann losgefahren, so um 11:30 und dann ging es erstmal ganz gut und vor allen Dingen, was mir auch nochmal bewusst wurde, ist so die Bedeutung von Gesäßcreme. Nur mal so ein kleiner Hint, sorry, weil Gesäßcreme hatte ich zum Beispiel bei Restaurants in Netherlands überhaupt nicht benutzt, weil ich der Überzeugung war, ich bräuchte das nicht, aber jetzt habe ich halt vorher schön die Bip-Shorts damit eingecremt und das ist doch nochmal ein ganz schöner Unterschied, also zumindest wenn man so längere Strecken fährt, ist es wirklich dann um einiges bequemer. Das ist nur so eine Radnotiz gewesen und es fing dann damit an, dass ich schön an der Küste entlang gefahren bin und nach 70 Kilometern eine Fähre benutzen musste und beim Verlassen der Fähre, also kurz bevor die wieder an Land anlegte, war neben mir so ein Jüngling mit seinen, also ich weiß nicht, der war vielleicht 10, mit seinem Mountainbike und der meinte dann schon kurz bevor die Fähre andockte, sich auf sein Rad springen zu müssen, um dann startbereit zu sein. Ich habe es ihm nachgetan und bin quasi auf mein Rad gesprungen, so ein bisschen nach vorne gerollt, in eine Spurrille geraten. Dann, das Hinterrad ging nach oben, das Vorderrad blieb unten. Also ich bin über den Lenker abgesegelt und dann an so eine Brüstung dran, noch so mit einem Helm. Also der Helm hat auch eine ordentliche Delle abbekommen. Meine Sonnenbrille halt Schrott. Schaltbremshebel auf der linken Seite total zerkratzt und an der Sattelstütze ist auch irgendwie eine Riesenmacke. Also alles, ja, und dann habe ich mir so ein bisschen die Finger aufgeschlitzt, aber das ist mittlerweile schon verheilt. Also alles
war Publikum unangenehm. Da? War Publikum da? Gibt es Bilder? Gibt es
natürlich.
Videos?
Natürlich. Also ich stand natürlich ganz vorne in der Schlange von den ganzen Leuten. Das heißt, alle, die hinter mir waren und auch von der Fähre runter wollten, die haben sich wahrscheinlich alle nur an den Kopf gepackt. Oh, Scheiße. Was geht hier denn ab?
Applaus? Hast du Applaus bekommen?
Nee, ich habe natürlich möglichst versucht, so zu tun, als wäre
das geplant gewesen.
Ja, ja, eine Show-Einlage. Ja, und auf jeden Fall die Leute hinter mir haben das wahrscheinlich alle gut gesehen und auch die Leute vor mir, die auf die Fähre wollten, die haben das natürlich auch alles mitgekriegt. Ja, okay, in dem Moment ist eh egal, da machst du dir natürlich darüber auch keine Gedanken mehr.
Der dumme Deutsche.
Ja, genau, auf jeden Fall dann von der Fähre das Rad runtergeschoben und erstmal mich wieder komplett sortiert. Was ist eigentlich hier gerade passiert? Ich meine, ist ja immer so noch ein Sturz, du registrierst ja nicht direkt, was alles jetzt kaputt ist. Du musst ja erstmal quasi so eine Bestandsaufnahme machen. Wo habe ich mich überall verletzt? Was ist an dem Rad überall kaputt? Kann ich nur weiterfahren? Ja, und bis auf diese genannten Punkte sah es eigentlich alles nur ganz gut aus.
Also ich finde für einen Sturz bei ca. 5 km/h ist das schon eine ordentliche Ausbeute. Helm, das Sonnenbrille, STI, Sattelstütze, Hut ab, das muss man erstmal hinkriegen. Ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn du mal mit 15 km/h umfällst.
Ja, das war schon echt. Aber ich bin auch, muss ich dazu sagen, ich bin auch wirklich lange nicht mehr hingefallen. Also das letzte Mal, wüsste ich jetzt zumindest nicht. Also das ist schon echt ewig her. Und vor allen Dingen dann auch ein Sturz, wo man doch so ein paar 100 € da mal eben so versenkt hat. Naja, egal. Der Helm war zum Beispiel, der ist auch schon über 10 Jahre alt. Also von daher, was soll's.
Das war jetzt nur noch aktive Sterbehilfe, meinst du damit?
Ja, es ist natürlich trotzdem extrem ärgerlich, weil das will man eigentlich nicht, aber gut. Ja, auf jeden Fall, die Motivation war dann schon so ein bisschen im Keller. Also ich hatte dann irgendwie, eigentlich war die Strecke mal über 600 Kilometer lang und dann hatte ich irgendwie, naja, ich habe es auf jeden Fall dann gekürzt auf 430. Also ich bin dann noch bis nach Rotterdam gefahren mit dem Rad und das klappte auch alles sturzfrei, Gott sei Dank. Und in Rotterdam, ja, dann quasi Richtung Osten und dann wieder aufs Ruhrgebiet zugesteuert. Und ich hatte so ein paar Sachen dabei in meinen Taschen und zwar ein Bivi-Bag von Alpkit. Den hatte ich noch vorher noch gar nicht ausprobiert. Und
auch immer schön Sachen neu ausprobieren auf so einer Tour, fein gemacht.
Ja, genau. Also ich hatte nur Alpkit Bivy Back mit, Conker heißt der. Ich habe vorhin mal geguckt, auf der Website ist der gerade ausverkauft. Keine Ahnung, ob der nochmal reinkommt. Aber das ist halt schon ein ganz cooles Teil, weil der auch, ich hatte ja schon mal einen Bivy Back, hatte ich ja von erzählt, den hatte ich auf Restaurants in Netherlands mit. Das war allerdings so ein ganz einfacher und der quasi vom Feeling her, vor allen Dingen, wenn man drin liegt, quasi wie so eine Plastiktüte war. Also da entwich keinerlei Körperverdunstung, sondern das blieb alles schön in der Plastiktüte und man kann sich ja ungefähr vorstellen, wie man dann daran schwitzt. Also man fühlt sich wirklich wie so ein Braten in der Röhre.
Bratenschlauch
ja, ist das genau. Wort. Ja, genau. Das ist wahrscheinlich genau dasselbe Material. Und das ist bei diesem Conker von Alpkit dann doch erheblich besser. Also der ist richtig breathable, wie es so schön heißt. Und ja, und das wollte ich halt unbedingt mal ausprobieren, ob das wirklich funktioniert. Und deswegen
ist das dieses Cloak BV Bag?
Conker heißt der. Conker, so ein grüner.
Falls du ihn verlinkt hast, ist aber Cloak, der Ultralight Breathable BV Bag. Ja.
Habe ich den falschen verlinkt? Verdammt. Ja, kann ich jetzt auf schnell
gucken.
Auf jeden Fall ist der Conker und der ist ausverkauft.
Ja, der Cloak auch. Naja, ist auch nicht wirklich wichtig an der Stelle.
Ja. Da hatte ich noch eine Isomatte dabei von Cito Summit, habe ich so eine. Und ja, ich bin halt, wie gesagt, also abends so gegen 2 Uhr habe ich mir dann mal so überlegt, jetzt wäre es eigentlich mal an der Zeit, sich so ein bisschen hinzulegen, und habe mir halt so mit OpenStreetMap Schutzunterkünfte in der Nähe anzeigen lassen. Mhm. Und in Holland Schutzunterkünfte, das sind dann halt, oder so Shelter nennt man das ja auch in anderen Ländern. Und das sind einfach, ja, ist quasi wie so eine Bushaltestelle, komplett aus Holz und also so eine Bank, also wo man sich so hinlegen kann und ein kurzes Dach über den Kopf. Und das reicht ja völlig, um sich da mit Bivy-Bag draufzulegen. Das ist eigentlich optimal. Ja, und dann lag der nächste Shelter, der lag in einem kleinen Waldstück. Man musste so 500 Meter Waldweg fahren mit dem Rad. Und dann stand ich auch schon vor dieser Holzhütte, die wirklich wahrscheinlich auch lange, sehr lange nicht mehr benutzt wurde. Weil diese Holzbank, das sind eigentlich... sind das so 2 Latten. Jede Latte ist, weiß nicht, 10 Zentimeter breit und dazwischen ist so eine Lücke, also ergibt sich so eine
coole
Liegebreite von, weiß nicht, 40 Zentimeter ungefähr. Und da fehlt aber eine Latte. Also man hatte nur eine Liegefläche von 10 Zentimeter und das war natürlich ein bisschen zu wenig. Und noch dazu stellte ich dann mit meiner Beleuchtung fest, dass es überall an dieser Schutzunterkunft krabbelte. Also ich guckte mir das dann genauer an und sah, dass diese Schutzunterkunft über und über bevölkert war von Kellerasseln. Also keine Ahnung, wo die herkamen oder was da für eine Party abging, aber die machten da richtig Rambazamba. Also die ganze Hütte war voll mit Kellerasseln und die Vorstellung war schon amüsant, sich dann da hinzulegen und sich... wahrscheinlich von diesen Kellerasseln dann noch bespielen zu lassen des Nachts. Also ich habe davon abgesehen und mir die nächste Schutzunterkunft anzeigen lassen. Die waren dann 10 Kilometer weiter weg und bin dann dahin noch geradelt und die war auch echt okay. Also es war so ein ganz, ganz passierliches Gebäude und mit einem kleinen Brunnen noch daneben.
Dachte.
Da muss ich erstmal gucken, ist der wirklich so tief, wie es in den Märchen immer steht? Nee, da war allerdings zugeteert, zum Glück, sonst fährt man sich da nur irgendwelche Filme. Also zu zementiert. Naja, auf jeden Fall habe ich mich dann da hingelegt und mit diesem Bivy-Bag und die Isomatte noch damit reingelegt und es war echt bequem. Also
okay.
Ich habe dann da so 2 Stunden auf der Seite gelegen. Also ich habe jetzt nicht richtig gepennt. Also so richtig weggelöst bin ich nicht, aber das war ja so ein Schummern, ne? Aber ich habe die ganze Zeit auch auf einer Seite gelegen und ich hatte nachher keine Beschwerden in der Schulter, wie man es vielleicht vermuten würde, wenn man jetzt auf so einen harten Ding liegt.
Ja, das hätte ich jetzt auch gedacht. Vor allen Dingen, die Isomatte ist ja jetzt kein luxuriöses Ding. Das ist ja auch auf Gewicht ausgelegt.
Ja, aber nee, das ist absolut ausreichend. Und Und vor allen Dingen, man glaubt es ja gar nicht, auch wenn man nur so 2 Stunden so rumdöst, also wie frisch man sich danach wieder fühlt. Also ich war echt, also zumindest die Beine, die hatten vorher nicht mal ganz so viel Saft, aber danach konnte ich wieder echt ganz, ganz super reintreten. Das war echt ganz cool.
Blöde Frage, hast du dich da kurz vor Schlaf nochmal, da gab es, erinnere ich mich an eine Geschichte, dass du mal kurz vor Schlaf dir noch den Bauch vollgehauen hast und das nicht so gut vertragen hattest oder so. Wie hast du das da gehalten? Ja, sowas
hatte ich alles schon mal ausprobiert, diesmal Gott sei Dank nicht. Also ich habe da echt, ich habe vorher nichts gegessen. Ich habe dann morgens erst wieder, also nach diesen Dösen da was gegessen.
Okay.
Ich habe vor allen Dingen dann noch kurz vorher eine Afrikola trinken und so. Sowas hatte ich ja auch schon mal gebracht. Ne?
Ja, aber das Gute ist ja, du lernst aus deinen Fehlern alle. Du musst sie nur oft genug machen.
Ja, ich habe nur die Befürchtung, wenn ich dann diesen Fehler lange wieder nicht gemacht habe, dass ich es dann doch wieder irgendwann mache.
Ja, aber das hat dann ja wenigstens den Unterhaltungswert.
Ja, genau. Nee, also diesmal keine Cola vorher getrunken, auch keinen Kaffee und deswegen klappte das auch ganz gut und war echt erholsam und bin echt zufrieden mit diesem Beefy-Back und ja, also dann bin ich halt so irgendwann gegen so 4:30, 5 Uhr weitergefahren und ja, also es ging dann auch noch ganz gut, die restliche Strecke durch Holland und gegen, wann war ich denn wieder zu Hause? 12.30 Uhr? Ja. Also was wieder super cool war, waren die Radwege in Holland, also da war ich wirklich sehr angetan von und vor allen Dingen, das ist ja auch so organisiert, selbst wenn man durch so große Städte wie Rotterdam, also Rotterdam war ich auch vorher noch nie und es ist auch so extrem lang gezogen und man fährt da auch echt ziemlich lange auch mit dem Fahrrad durch, aber du kommst trotzdem gut voran, also in der deutschen Großstadt hast du ja nur so Stop and Go, du stehst an jeder Ampel und natürlich ist erstmal das Auto vorfahrtberechtigt und danach darfst du irgendwann lostuckeln und da völlig anders. Du fährst auf viele Ampeln, du fährst nur drauf zu und dann wird die Ampel für die Autos rot und du kriegst grün und kannst weiterfahren. Also du hast da eher eine, wie sagt man, so eine grüne Welle anstatt irgendwelche PKWs. Also es ist echt faszinierend und durch dieses Konzept durchquerst du solche großen Städte mit einem Rad super bequem und super schnell auch.
Ja, ich muss am kommenden Freitag fahre ich mit großer Wahrscheinlichkeit durch München durch und für mehrere Kilometer. Ja, da habe ich auch schon ein bisschen Sorge vor. Ich weiß auch nicht, ob ich das an der Stelle nicht vermeiden möchte und mich durch München mit dem Auto pilotieren lasse, damit ich dann dort aufs Fahrrad steige. Also das... Ja.
Vielleicht haben wir ja ein paar Hörer, die aus der Gegend kommen und irgendwelche Tipps noch geben können.
Ja, ach, ich weiß nicht. Also ich besuche ja schon hier unseren Podcast Thomas, also den Velo Race Thomas. Ich glaube, da gibt es nicht viel, was ich machen kann. Ich muss da einfach durch und gucken wir mal, ob ich auf Komoot eine Strecke zu ihm mir zusammenklicke. Ja, irgendwie wird schon gehen. Was will ich bei Komoot um möglichst einfach nur normales Fahrrad, glaube ich, ne? Wenn ich möglichst wenig, also auch wenn ich mit dem Rennrad fahre, normales Fahrrad, damit ich so wenig wie möglich überfahren werde, oder?
Ja, also das Problem ist nur, wenn du dann normales Fahrrad nimmst, dann kommt auch schon mal so ein Gravel-Part da mit rein. Ne?
Ja, aber in der Münchner Innenstadt werden die Gravel-Passagen, glaube ich, klein sein.
Ich habe keine Ahnung, wie das in München ist, aber kann mir gut vorstellen, wenn da so ein Weg an der Isar entlang läuft. Ne,
ja, die sind ganz gut da.
Ja?
Also ich glaube, wir fahren dann später nämlich aus München raus mit der über so einen Isar-Radweg. Insofern schon alles gut.
Ansonsten mal B-Router nochmal versuchen?
Ist mir alles zu aufwendig. Ich will das auch möglichst stressfrei. Aber okay, das wollte ich gar nicht thematisieren. Entschuldigung, das sollte jetzt gar nicht hier irgendwie. Wo waren wir denn jetzt?
Ja, ich bin fertig mit meiner Tour durch Holland. War sehr angetan von den Radwegen, habe mich auf Small gelegt einmal. Ansonsten toll zum Radfahren und ja, muss man einfach mal gefahren sein. Also da ist man echt neidisch auf diese Infrastruktur, die wir da haben.
Ja, das ist ja das ist kein Neid, das sind Chancen, die wir haben.
Opportunities.
Yes, it is. Indeed it is, indeed it is. Apropos Opportunities. Der nächste Punkt ist eigentlich nur ein ganz kurzer Punkt, den ich jetzt auch hier so in die Liste reingeschmuggelt habe. Ich glaube, wie soll man das sagen? Ich glaube, das müssen wir eigentlich kurz zumindest erwähnen, weil es ja doch irgendwie eine Veranstaltung ist, die zumindest noch, Fragezeichen, immer wieder ihre Daseinsberechtigung hat, aber ich so richtig jetzt auch, also Eurobike, wir sprechen über die Eurobike 2019, ich war dieses Jahr nicht da, hatte auch irgendwie null Verlangen, Wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, dann hätte ich auch mir dreimal überlegen müssen, ob ich hinfahre. Weil es einfach, ich jetzt privat jetzt noch diesen Monat zweimal längere Wochenendveranstaltungen habe. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich da Lust gehabt hätte. Was hast du denn so von der Eurobike mitbekommen?
Ja, also ein paar ganz interessante
Punkte. Ja, die Haribos, die neuen Haribos, werden die da vorgestellt wurden. Ja, du schnippelst da doch immer so Haribos nebenher. Ja.
Ich habe jetzt gar nichts gegessen.
Echt nicht?
Nee, hörte sich das
ja,
so an.
Ja, das hört sich so an. Ja, nee. Ja, okay, neue Produkte, aber ist jetzt irgendein Produkt, was du dieses Jahr, was da dieses Jahr vorgestellt wurde, wo du so gesagt hast, boah, krass. Also da habe ich jetzt. Ja?
Eins.
Okay, dann behalte das mal kurz für dich. Wir kriegen ja, bilde ich mir mal ein, du, ich, eh schon relativ viel mit, wenn man in der Branche noch arbeitet, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Und ich habe mich auch mit ein paar Leuten jetzt unterhalten, die auch da waren, und da war so der Konsens so ein bisschen, okay, E-Bike, E-Bike-Rennrad, E-Bike-Gravelrad, die großen Themen der Branche dieser Saison. Aber jetzt, dass es irgendetwas gäbe, was jetzt bahnbrechend gewesen wäre oder wo man hinterher drüber spricht oder jetzt das große Ding, gab es nicht. Und dementsprechend auch die Berichterstattung darüber verhältnismäßig zurückhaltend. Und wir kamen eigentlich alle zu dem Schluss, dass die zurückhaltende Berichterstattung der ganzen Sache dann auch gerecht wird. Weil so irgendwie, weiß nicht, ich weiß auch nicht. Oftmals hatte ich das in den vergangenen Jahren auch so, dass ich hinterher gesagt habe, okay, schade, da habe ich jetzt was verpasst, das hätte ich gerne gesehen oder das hätte ich auch wollen. Aber auch wie du es sagst, im Prinzip sind es nur zwei Produkte, die jetzt wirklich, und ja, schon ein paar mehr vielleicht, aber auch, ne, wie gesagt, man kriegt ja viel, man wird ja auch vielleicht durch mehr befeuert oder beschallt als andere, aber so richtig, also wenn du mich jetzt fragen würdest, wie viele Sachen von der Eurobike hättest du gerne, würden mir wirklich nur, also aktuell glaube ich, ein Produkt einfallen. Was war es denn, was du mitbekommen hast?
Was ich erstmal so allgemein mitbekommen habe, ist, dass eher weniger so die großen Marken da brillieren, sondern mehr so kleinere Hersteller. Ne? Also, und dass sich dadurch halt auch die Eurobike so ein bisschen verändert hat. Also,
ja, aber das ist ja auch ein Trend, der schon so die ganzen letzten Jahre, ne? Dass jetzt ein Canyon, ein Specialized nicht mehr vor Ort sind, dass ein Campagnolo gar nicht mehr vor Ort war. Das ist ja schon so ein bisschen, schon so ein Trend, würde ich so fast sagen, in den letzten 5 bis 7 Jahre. Okay. Das ist nichts Neues. Aber was war denn das Produkt, was dich interessiert hat oder was dich so vom Hocker gehaut hat?
Also hat ja bestimmt schon mal jeder gehört von diesen deutschen Hersteller von Leistungsmesskurbeln, SRM. Mhm. Die gibt es ja schon ewig. Die hatten ja schon ihre Kurbeln da zu Jan Ulrichs Bestzeiten. Und die haben jetzt eine Pedale vorgestellt, eine Mountainbike-Pedale, also kompatibel mit diesem SPD-System von Shimano. Und in dieser Pedale, die wirklich aussieht wie so eine ganz normale, so eine XT, Shimano XT oder XTR-Pedale, da ist halt eine Leistungsmessung mit drin. Und das Ding fand ich schon ziemlich cool, weil das sieht halt auch echt super sturdy, stabil aus und also eher belastbar, 80 Stunden Akkulaufzeit und ja gut, der Preis von 1000 Euro ist natürlich, aber okay. So
viel kostet die Dinger halt. Ja, habe ich im ersten Moment dachte ich das auch, bis mich dann ein Kollege im Gespräch auch drauf gebracht hat, naja, also so Pedale sind im Mountainbike-Bereich ja dann doch eher so schon Verschleißartikel.
Ja, ich würde die ja dann am Rennrad benutzen.
Ja, genau, das habe ich mir dann auch überlegt. Ne? Ja, vielleicht ist das auch das richtige Pedal für einen anderen Anwendungsfall. Als sie es sich wirklich vorstellen, ne? Dass es dann eher so, ja, wie soll man sagen, so ein Pedal ist, was sich jetzt der Graveler von heute da ans Rad packt, einerseits und andererseits dann vielleicht dann doch derjenige, der einfach sich keine Sorgen machen muss, dass es bezahlen muss, vom Team eh gestellt wird oder als MTB-Fahrer einfach Sponsoren hat, die ihm das vielleicht auch zweimal die Saison kaufen können. Aber ja, das ist ein Produkt, was mir auch aufgefallen ist. Dann das zweite, was ich ganz, interessant war, Warte jetzt, was war denn das noch? Was war denn das noch? Ne, die bessere oder die jetzt schaltbare Umsetzung von dem Ceramic Speed Antrieb, okay. Der war aber letztes Jahr ja auch schon da, ne? Das ist ja jetzt auch nichts irgendwie grundlegend Neues gewesen.
Das sieht echt krass aus.
Ja. Also ich bin gespannt, ne, wie sich das mit dann Dreck da drinnen verhält und wie das alles dann, ne? Aber das ist zumindest jetzt mal was Interessantes. Und was war denn das dritte? Ich hatte ja eben noch eins. Ach ja. Ich bin wirklich ein bisschen gespannt und bin, da zucke ich auch. Also zum einen, zwei Reifen haben mich dann interessiert, doch. Dann, also die von Continental vorgestellten Gravel-Reifen, Terra Speed und Terra Trail. Macht mich auf mich einen sehr robusten Eindruck und könnten jetzt, also ich glaube nicht, dass die jetzt die Welt der Gravel-Reifen damit auf den Kopf stellen werden, aber halte ich für eine schöne, sinnvolle Ergänzung. Punkt A. Und Punkt B, die etwas andere Technik der Tubeless-Reifen von Challenge, die jetzt ihre Handless Tubular Clincher-Reifen rausgebracht haben. Die fand ich auch so, dass ich sagen würde, oh, das möchte ich mir auch mal anschauen. Die ja ihre Reifen sozusagen von innen mit einer Butylschicht umgeben und sie somit abdichten. In der Theorie behaupte ich jetzt fast, könnte das so sein, dass man gar keine Milch da mehr braucht. Wie sich das in der Praxis ohne Milch dann darstellen würde, möchte ich mir gar nicht erst vorstellen im Moment. Aber das wäre etwas, was ich mir da auch durchaus vorstellen kann, mal anzuschauen.
Ja, und das ist interessant.
Ja, das fand ich wirklich sehr interessant und ja, also aber das, wenn das jetzt schon die großen Neuerungen sind oder die großen Artikel, die man da hinterher bespricht, ne, dann ist das ja, weiß ich auch nicht, das ist jetzt für so eine Riesenmesse und für den, ich meine, es ist natürlich für die Branche immer noch ein großes Treffen und hier sehen und dort miteinander sprechen und. Das ist halt so. Aber wie sehr das als Innovationsbeschleuniger oder als eine Geschichte, die der Branche, die für die Branche wichtig ist, das möchte ich wirklich zunehmend irgendwie in Frage stellen. Und die Berichterstattung wird auch immer weniger, habe ich so den Eindruck. Also ich bin gespannt, wie das in so 2-3 Jahren aussehen wird oder wo das hingeht. Aber das sagt man ja auch seit 2-3 Jahren schon, dass man gespannt ist, in welche Richtung das alles geht. Weiß man halt im Moment nicht genau.
Das ist ja so eine Diskussion bei Messen ganz allgemein. Braucht es sowas überhaupt noch, um irgendwelche Produkte vorzustellen? Eine Messe?
Ja. Oder macht man das mittlerweile auf Hausmessen oder lädt sich die, ich habe so das Gefühl, dass das im Mountainbike vielleicht sogar noch ein bisschen vertreten ist, dass man sich einfach die Journalisten dann zu sich selber einlädt und dann mit denen da vor Ort dass man da auch die Züge so ein bisschen weniger aus der Hand gibt und es selber vor Ort dann bespricht. Ja, also wollte ich nur, ne, weil vielleicht sind ja auch die Fragen gekommen, was haltet ihr von eurer Bike, was denkt ihr über eure Bike oder was? Ich würde es als dieses Jahr im besten Sinne unspektakulär bezeichnen. Zumindest das, was ich mitbekommen habe von außerhalb. Wer weiß, vielleicht waren ja auch Hörer da, die sagen, nee, also das ist in der Berichterstattung ja nicht so gewesen, wie es eigentlich war. Das und das habt ihr verpasst, das und das ist wichtig. Dann gerne mal eine Rückmeldung zu geben.
Genau.
Ja,
sonst vielleicht noch ein kleiner Nachtrag zu meiner Hollandfahrt von gerade. Es war doch ein Alpkit-Kloke BV-Bag und kein Conker. Ich habe mich vertan.
Oh Mann, ey. Super Fail.
Ja.
Super Fail. Ganz schlimm. Naja, also wie hieß der jetzt? Also hast du den doch richtig verlinkt gehabt oder was?
Ja, mein Text war der falsch angegeben. Aber der Link war korrekt, Kloke. Ist aber trotzdem ausverkauft. 14. Oktober, kommen wir wieder rein.
Sagen wir nochmal was hier ein bisschen zu Komoot und seinen Neuerungen. Das ist ja auch in den letzten Wochen schon mehrfach an allen möglichen Ecken und Enden durch die Presse gegangen und von diversen Menschen aufgegriffen worden. Komoot Premium, ich habe das überflogen und dann hieß es, für die bestehenden Menschen gibt es keine Änderungen, fertig, aus. Da hat mir das schon, hat es mir schon gereicht, im positiven Sinne des Wortes. Weil ich will gar nicht mehr von denen. Also alles, was ich jetzt machen möchte, solange ich das weitermachen kann, ist gut. Und du bezahlst dann in Zukunft mehr dafür, dass du mehr Tagestouren planen kannst. Habe ich das richtig? Bringe ich damit die Sache auf den Punkt?
Wenn du mich direkt jetzt ansprichst.
Genau, dich. So dich.
Nee, also da bin ich auch erstmal gespannt, was das im Detail alles ist. Also die, haben ja jetzt letztens so ein Update rausgehauen, wodurch es erstmal für alle, also nicht nur für irgendwelche Premium-Leute, HD-Karten gibt. Das ist schon mal ganz nett. Also vorher waren das so Bitmap-Karten, jetzt sind das Vektor-Karten, also kannst quasi frei reinzoomen. Das ist schon ganz nett. Ja, und was jetzt halt noch kommen soll, ist Komoot Premium, und das wird irgendwas kosten auf jeden Fall. Also so viel steht schon mal fest.
Und Premium, ja. Premium ist immer kostenintensiv, das ist ja klar. Ja. Das sagt ja schon Premium aus.
Genau. Und aber wie viel steht noch aus und wann genau das kommt, weiß man auch noch nicht. Aber ja, wie du schon sagtest, damit kann man dann mehr Tagestouren planen, und das geht dann so weit, dass wenn man diese eigentlich geplanten Touren doch nicht ganz so schafft, weil irgendwie das Wetter zu schlecht war an dem einen Tag und dann eine kürzere Strecke nur fährt, dann berechnet er die folgenden Tagesetappen neu, damit das dann wieder alles passt und irgendwie trotzdem toll ist, also irgendwie so. Ja, ich meine, das setzt natürlich voraus, dass man sich dann wahrscheinlich auch mit der Komoot-App navigieren lässt. Also wenn man dann da irgendwie Wahoo für die Navigation verwendet, ist es wahrscheinlich...
Wahoo, um Gottes Willen.
Oder ein Garmin. Das ist wahrscheinlich alles wieder ein bisschen schwieriger. Weil man muss die Komoot ja dann auch erst immer eine Rückmeldung geben, was man überhaupt gefahren ist. Wenn man die App natürlich direkt zum Navigieren benutzt, ist das was anderes. Ja, also da bin ich mal gespannt, ob das irgendwie für mich jetzt Sinn macht oder überhaupt. Ja, und was auch noch dazugehören soll zu diesem Komoot Premium, ist ein Versicherungspaket. Lese ich gerade in Kooperation mit der AXA. Und Rabattangebote bei Komoot Partnern wie Fahrrad.de und Camps.de. Okay, ich glaube, das sind so Sachen, darauf kann man pfeifen.
Ja, also ich kann das ja verstehen. Es gibt ja zunehmend im Bereich Apps oder Software der Wechsel vom Einmalbezahlangebot zum Abo-Modell.
Und ja, da würde ich auch gar nichts gegen sagen. Also ich
genau,
glaube, dass das Komoot anbietet, und diese Einmalzahlung für dieses weltweite Kartenpaket von 30 Euro, das ist schon irgendwie echt alles sehr günstig. Also das ist ja wirklich nur eine einmalige Zahlung. Und ich frage mich eh, wie will man damit kostendeckend arbeiten? Also du musst eigentlich ständig Geld reinbekommen.
Ja, also hätten jetzt gesagt, okay, das Modell so funktioniert jetzt nicht mehr. Ne? Das funktionierte mal, funktioniert nicht mehr. Wir bräuchten von euch bitte 5 Euro im Jahr oder keine Ahnung, welche Summe. Ne? Es geht mir jetzt gar nicht um die Summe. Dann wäre ich jetzt für die Wahl gestellt, ist es mir das wert oder nicht? Ne? Dem einen ist es das wert, dem anderen nicht. Und da kann er selber die Entscheidung für sich treffen. So, wenn ich jetzt mit dem, was ich bis jetzt habe, ja, so weiterarbeiten kann, dann ist das für mich auch völlig Latte. Dann müsste dieses, also ich sehe für mich da noch keinen Mehrwert. Klar, dieses so ein bisschen die Wetter, Live-Wetterdaten. Ne? Also wenn mir jetzt Komoot zum Beispiel sagen würde, alles klar, du hast dir die Strecke für Freitag zurechtgeklickt. Die möchtest du am Freitag fahren. Ich sehe gerade hier und ich habe die Komoot-App auf meinem Telefon, und dann sagt die Komoot-App mir 2 Tage vorher, du plan vielleicht doch nochmal um, hier ist mit schlechtem Wetter da und da zu rechnen. Ja, finde ich jetzt einen netten Mehrwert, aber bräuchte ich, glaube ich, nicht für meine kleinen Türchen. Ne, wenn jetzt jemand natürlich eine Mehrtagestour plant und da gar nicht so weit im Voraus dann denken will und so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass es da irgendwie einen Markt für gibt. Ich würde mir wünschen, dass die vielleicht dann aber auch, wie soll man sagen, dass die den Preis für dieses Premium-Ding lieber ein bisschen moderater anstellen, also nicht ganz so hoch ansetzen, sondern dann lieber sagen, pass auf, wir haben jetzt das normale Abo und das Premium-Abo, die sollen ja von mir aus ruhig gerne noch irgendwie so einen Betrag X pro Jahr bekommen, dafür, dass sie das machen, was sie jetzt mit mir machen, ne, oder für mich machen. Und da dann, also fände ich völlig in Ordnung. Aber ich habe, ne, also außerdem jetzt Geld per PayPal zukommen zu lassen, was soll ich machen? Wie soll ich denen jetzt im Moment sonst Geld geben? Ne? Also ich habe ja die weltweiten Karten. Ich weiß nicht, ob die Mondkarten haben oder sowas. Ich wäre gerne bereit, da was für zu bezahlen, das weiterhin so zu benutzen wie gerade. Das Paket, also das, was die jetzt da mir vorschlagen, es klingt für mich bis jetzt noch nicht interessant, aber wie gesagt, ne, 150 Neuerungen noch, wer weiß, was da noch kommt. Ne? Die hätten von mir aus auch dieses HD-Kartenmaterial nur für die Premium-Kunden rausgeben können. Das hätte ich auch okay gefunden. Ne, dass sie das jetzt so rausgehauen haben, hat mich schon sehr überrascht.
Ja, es wäre schon ganz gut, wenn die so verschiedene Leistungs- und Preisstufen einführen
Ja, man muss
würden.
es ja nicht
Quasi
wie.
unterste Stufe irgendwie so, ja, wie du schon sagtest, keine Ahnung, 10 oder 12 € irgendwie sowas im Jahr. Und das wären dann quasi Komoot-Supporter und dann gibt es darüber halt, weiß Gott was noch.
Ja, ne, das finde ich völlig in Ordnung, wenn man sagt, es geht nicht mehr so, also wenn ihr wollt, wenn ihr uns im Leben behalten wollt, ne, dann muss irgendwas passieren. Finde ich eine völlig legitime Herangehensweise an so eine Geschichte, ne, und an die Partner und das und wir Nutzer dann ja. Also ich sehe das ja auch nicht so als Geschäftsbeziehung, sondern so ein bisschen als Partner. Also ich sage das ja auch ganz offen, ne, wenn wir keine Spenden hier mehr bekommen würden, die uns das zumindest finanzieren, also ohne dass wir jetzt selber Geld damit verdienen, also dann wird es halt auch schwierig werden irgendwann. Und so sehe ich das ja auch. Komoot könnte ja ganz offen sagen, geht so nicht. Also deswegen, ich bin gespannt, in welche Hinrichtung. Und ich finde auch, man bekommt ja bei solchen Umstellungen dann immer so die ganz Lauten, die ganze Zeit, die schimpfen. Ich würde das jetzt auch erstmal abwarten und ich bin eigentlich froh, dass die sich Gedanken damit machen über ihr Geschäftsmodell. Denn das finde ich gut. Also insgesamt, eigentlich befürworte ich das, was sie tun. Sie sollen nur das irgendwie.
Sie sollen das Richtige machen.
Sie sollen das Richtige machen. Für sich und in erster Linie für sich und dann auch für uns. Weil wenn es denen nicht gut geht, dann geht es uns ja auch nicht gut. Also. Ja, schon, aber ich wüsste jetzt nicht so auf Anhieb, was ich jetzt als Alternative einfach nehmen sollte. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, das wird schon schwierig. Wobei Beruta, also momentan habe ich echt ein paar gute Erfahrungen gemacht. Ja.
Ja, aber jetzt, ne, also es funktioniert bei mir jetzt alles so, wie es ist und ich möchte da nicht irgendwie, ich will mich ja nicht mit solchen Dingen dann auch nochmal beschäftigen. Habe ich ja keinen Bock drauf.
Ja,
Wenn ich den
das Tolle
funktionierendes.
ist ja auch, dass das überall integriert ist und man kann so einfach synchronisieren mit einem Navi und, ne?
Ja, genau. Mehr will ich ja gar nicht. Ich will ja gar nicht mehr als das, was sie mir jetzt gerade machen. Das ist ja alles super, alles schön.
Ja, dann bin ich mal gespannt, was da so kommt, ne? Also ich hoffe, es wird nicht so wie, keine Ahnung, bei Strava, also diese ganzen Zusatzpakete, die es da gibt gegen monatliche Gebühren, also irgendwie interessiert mich das alles überhaupt nicht. Also, da kann
Nee.
ich mich irgendwie nur gar nicht für begeistern, diese.
Aber wenn du schon ansprichst, du hast es ja auch auf die Liste gesetzt, dann sag mal hier was zu was ist das genau? Strava Streaks wurde gelauncht. Hä?
Habe ich das aufgeschrieben?
Ja, ich würde so einen Schmarrn nicht aufschreiben.
Gott.
New
Also
Streaks
was ist
feature
das
to
denn?
encourage people to stay active. Also das klingt für mich so ein bisschen wie so eine, man sollte, glaube ich, mehrere Tage, also man sollte einfach aktiv sein. Und für mich klingen diese ganzen Geschichten, the company said 50 more minutes staying active, bla bla, social network, intend to use, bla bla, bla, yoga as well as running, bla, found user the number of activities through the week. Also man soll einfach möglichst aktiv sein.
Ja, und möglichst auch verschiedene Aktivitäten, ne?
Ja,
Also
warum
jetzt
soll
nicht
man was anderes
jeden
machen?
Tag Radfahren, das geht natürlich nicht.
Aber warum soll ich denn was anderes machen als Radfahren? Ist die bescheuert?
Ja, okay, das sagt man ja eben. Also Ausgleichssport
Wie
ist eh
Ausgleichssport?
gut.
Ich kann auch mit einem anderen Rad fahren.
Ja, aber ich glaube, die verstehen ja was anderes drunter.
Ja, dann haben die aber was falsch verstanden. But the new Streaks Tool allows people to set themselves challenges over. Ja, fahre ich 10 Kilometer mehr Rad in der Woche, habe ich noch eine Challenge. Nehme ich ein anderes Rad, dann habe ich noch einen Ausgleichssportart. Also, nee, das streiche ich jetzt wieder hier von der Liste. Das mag ich nicht. Nee,
Ja,
kein Strava.
also ich finde es auch ein bisschen
Ja.
merkwürdig. Vor allen
Aber.
Dingen dann so Begründungen wie, ja, es ist ein gesunder Weg, um die Leute von ihrem Telefon wegzuhalten, ne? Und solche Sachen. Also es ist sehr merkwürdig.
Ja, also ganz suspekt. Strava wird immer suspekter. Machen wir den Themenpunkt zu. Geht so nicht, geht so nicht. Die haben,
Okay.
wie ist das überhaupt auf die Liste geraten? Schlimm, schlimm, schlimm.
Ich habe keine Ahnung.
Apropos schlimm. Also jeder, nein, nicht jeder, aber die meisten unserer Hörer wissen, dass ich das große Glück habe, bei Bike Components zu arbeiten. Das ist nicht ironisch gemeint, sondern das ist wahr. Ich bin da sehr glücklich. Einziger Punkt, der manchmal vielleicht schwierig ist, ist, dass ich wirklich einen Weg zur Arbeit habe, der nicht ganz kurz ist. Und zwar, ich glaube, ziemlich genau 70 Kilometer Arbeitsweg, eine Strecke. Und das macht es manchmal, wenn man morgens um 8 Uhr anfangen will, ein bisschen schwierig, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu kommen, wenn man nicht wie der Timmer gerne mal nachts um 4 Uhr aufsteht, um Fahrradfahren zu gehen, sondern einfach ein normaler Mensch ist, der vielleicht mal so zwischen 5 und halb 6 aufsteht, was schon früh genug ist. Aber es gibt manchmal so Tage, so, an denen man auch später anfängt zu arbeiten und früher aufhört. Also so ein ganz normaler Samstag von 10 bis 16 Uhr. Und dann kann man mit dem Fahrrad nach Hause fahren um 16 Uhr. Man braucht so ungefähr 3 Stunden für die Strecke, wenn man sich die ein bisschen schön macht und vielleicht noch einen kleinen Umweg fährt. Aber man musste irgendwie um 10 Uhr am Schreibtisch sitzen. Und also bis dato habe ich es noch nicht geschafft, mit dem Fahrrad hin und zurück zu fahren. Da bin ich dann doch zu faul zu, zumindest um die Uhrzeit. Und dann habe ich mich mal gewagt, mit dem Fahrrad mit dem Zug zu fahren. Ich weiß nicht, wie du das aushältst, dass du es regelmäßig machst.
Mit dem Zug zur Arbeit?
Nee, mit dem Zug und dem Fahrrad.
Ach so.
Ja, also ich hatte eine dermaßen unfassbar schlimme Zug-Bahnhof-Ticketkauf-Erfahrung, dass ich alleine deswegen das wirklich nur noch sehr, sehr schwer nochmal machen werde.
Also ja, die Tickets, die kaufen dann am besten vorab mit der Smartphone-App. Und nicht irgendwie an Automaten, das ist eh kacke.
Ja, ich habe das nicht geschafft, also ich habe es am Automaten, an der Smartphone-App habe ich es nicht geschafft, mir ein Ticket zu kaufen. Das muss man, nee, war ich nicht. Habe ich nicht hingekriegt, vor allem fürs Fahrrad nicht dann zusätzlich noch. Da musste ich noch woanders, hätte ich dann irgendwie ein Ticket nochmal kaufen müssen und so. Da dachte ich mir, sei einfach eine Viertelstunde früher da und mach das dann vor Ort und alles ist gut. Das war der Fehler. Weil ich wurde schon, wie viel Uhr war es denn? Ja, überlegen, 7:45 bin ich mit dem Zug gefahren. Und dann, wie soll man sagen? Also ich war, glaube ich, um 7:50 da. Und ich wurde morgens um 7:50 im Bahnhof angeschrien von einer Bahnmitarbeiterin, als ich es wagte, in den DB Service Point mein Fahrrad mit reinzuschieben.
Okay.
Aber wirklich in einem Tonfall, das mir wirklich, also ich war wirklich völlig fassungslos. Also ich wurde so dermaßen angemacht, dass ich das Fahrrad, könnte ja jemand drüber stolpern und sich verletzen. Ja, dann, und wenn das Fahrrad draußen steht und da stolpert jemand drüber und verletzt sich, dann ist es egal. Also es war wirklich, also ich war wirklich fassungslos. Und dann bezahlt man für eine Strecke, also ich finde auch diese Bahnkosten, also dass ich jetzt für eine Strecke 70 Kilometer mit der Bahn für mich und das Fahrrad irgendwie, ich glaube, über 20 Euro bezahlt habe. Ich meine, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn die Leute ins Auto steigern, wenn das Bahnfahren im Vergleich dazu so viel teurer ist oder das Autofahren so günstig ist. Das kann man auch so rumsehen. Nur das muss man ja von beiden Seiten beurteilen.
Was ja, das ist schon extrem unattraktiv, das stimmt schon. Ja. Also vom Preis her, das ist halt schweineteuer.
Ja, also da fahre ich mit dem Auto, ich weiß nicht, ich breche das nicht auf einen Kilometer runter, aber es ist einfach nicht teurer. Und ich brauche deutlich weniger Zeit. Ich steige meinetwegen um 9 Uhr in mein Auto und bin um 10 Uhr spät, ich sitze um 10 Uhr am Schreibtisch. Und so fahre ich um 7:30 los, bezahle mehr und muss dann auch noch den Weg zum Bahnhof. Und vom Bahnhof musste ich auch noch mal eine halbe Stunde mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Na, also es steht wirklich in keinem Verhältnis und es ist schlimm. Also ich würde es ja sonst gerne nutzen, aber so ist es einfach keine attraktive Möglichkeit für mich. Abgesehen davon, dass ich mich natürlich am Weg vom Bahnhof zur Arbeit ein bisschen verfahren habe, auf einen Kollegen gehört habe, Grüße an dich, Michael, und dann auf einmal auf irgendwelchen Feldwegen mit dem Renner unterwegs war, was jetzt auch nicht so der Weisheit letzter Schluss war. Aber das fand ich wirklich, also das war sehr, sehr ernüchternd und sehr, sehr schlimm. Also für den täglichen, selbst wenn ich nicht so früh anfangen würde, wäre das für den täglichen Nutzung definitiv keine Option.
Also ja, man kann es natürlich, wie ich schon sagte, ein bisschen einfacher gestalten, indem man die Tickets mit der App kauft und dann auch im Voraus alles dabei hat. Dann hättest du dir wahrscheinlich ein bisschen Theater ersparen können. Ändert natürlich nichts daran, dass es alles vom Preis her ziemlich saftig ist. Also,
ja, und vielleicht muss man das Autofahren auch teurer machen, dass es attraktiver wird. Das kann ja auch sein. Das ist ja der andere Weg.
Jetzt will man ja die Mehrwertsteuer senken. Ne? Also nicht mehr die 19, sondern irgendwie 7%.
Von Bahntickets?
Ja.
Okay.
Ja. Okay, dann wird es 12% günstiger, aber das bewegt natürlich dann auch nicht, weiß Gott, wie viele Leute dann auf einmal mehr Bahn zu fahren.
Nee. Und dann sitzt, ne, also da waren auch massiv viele Fahrradfahrer drin, ne, dann ist das Abteil natürlich zu viel. Dann am Bahngleis meinte ich, Entschuldigung, kann ich vorne oder hinten einsteigen mit meinem Fahrrad, ne, was ist da das Bessere? Ja, da, wo der Fahrradwagen steht. Ich so, ja, wo steht denn der Fahrradwagen? Ja, das kann ich nicht sagen, der fährt einmal so ein. Ich meine, die Frau konnte ja auch nichts dafür, dass sie offensichtlich da nicht die Informationen zur Verfügung gestellt bekommen hat, die sie benötigt, ne? Aber die war wenigstens freundlich und hat mich nicht angeschrien. Da wird man ja schon bescheiden. Aber ich kann mir echt, also das war keine Erfahrung, die schön ist. Ich, Ich werde es wahrscheinlich jetzt, solange es noch irgendwie geht, trotzdem an den Samstagen machen, wo ich arbeite. Alleine, weil so komme ich dann zumindest mal wieder aufs Rad öfter. Aber eine schöne Erfahrung ist das echt nicht. Also so, so gewinnen die mich nicht als Kunden einfach. Ne? Und ich verstehe das nicht, dass das so sein muss. Die sollen ja froh, also ich bin ja froh über jeden Meter, den ich nicht mit dem Auto fahre und den ich sozusagen gleichwertig irgendwie verbringen kann. Ne? Aber irgendwie ist das für mich zumindest derzeit keine Lösung oder kein erstrebenswertes Vorgehen.
Ja, da gibt's wirklich nur einige Probleme. Dieses ganze System Bahnfahren, da gibt's so viel Optimierungspotenzial, aber was will man von einem Land erwarten, wo das Auto über alles andere steht?
Ja, also, das stimmt wohl.
Ich habe jetzt nichts generell gegen Autofahren, aber also man sollte auch mal ein bisschen links und rechts auf andere Verkehrsmittel gucken, aber das hat hier keine Priorität.
Ja. Ach, was meinst du, was hier in der Stadt los ist mit den ganzen Rollern, die ja dann auch von den Autos runtergedrängt werden und alle regen sich über die Roller auf, die jetzt auch nicht nur positiv sind. Ich sehe das auch nicht uneingeschränkt positiv, aber nichtsdestotrotz, wie sich da die Autofahrer aufregen, das ist auch wieder ein großer Spaß. Andererseits, ne, regen sich groß auf. Ich habe ja am Wochenende, haben sie in Köln 16 Leute schwer betrunken beim Autofahren, beim schwer betrunken im Straßenverkehr erwischt, so muss man es richtig formulieren. Davon waren 8 Rollerfahrer und 8 Autofahrer. Also wenigstens ist das Verhältnis ausgeglichen. Da kann sich dann keiner so richtig beschweren. Ja, ja. Und da waren teilweise die 2,5er dabei. Also 2,5 Promille.
Nicht schlecht.
Ja, definitiv.
Ein ganz normales Wochenende
in Köln. Ein ganz normales Wochenende in Köln. Ja, aber ich finde das ja mit den Rollerfahrern, die da rausgezogen werden, ich meine, die wären ja sonst wahrscheinlich vielleicht auch Auto gefahren, ne? Und wenn jemand schon so dumm ist, betrunken Roller zu fahren, dann finde ich das, dann geht er mir danach auch vielleicht nicht mehr als Autofahrer auf den Nerv. Das muss man auch so positiv sehen, denke ich mir immer. Also allen die Führerscheine abnehmen. Allen. Einfach. Immer.
Genau.
Immer mehr.
Direkt ins Loch
damit. Ja, mit dem Führerschein. Und den Menschen dann später. Gesunde. Ja, auch alle ins Loch. So, apropos, wenn wir jetzt schon alle einknasten wollen, sollen wir die Sendung noch verknasten oder was haben wir noch zu erzählen? Ah, noch zwei kleine Punkte. Ja. James Hayden ist knapp am Überfall entkommen. Das ist auch von dir. Langstreckenfahrer, der bei einem Rennen, glaube ich, mit dem, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, irgendwie so ein, ich sag's mal, einem bewaffneten Reiterkommando entkommen ist.
Ja, der ist eigentlich recht populär. Der hat ja auch Transcontinental Race letztes Jahr gewonnen.
Ah, okay.
Und jetzt hat er sich halt mal was anderes vorgenommen, dieses Silk Road Mountain Race, was natürlich auch auf ein bisschen anderen Terrain und auch in einer anderen Gegend verläuft. Und ja, da wurde er dann während er war irgendwie nachts unterwegs und fuhr irgendwo einen Berg hoch und plötzlich standen da zwei Reiter vor ihm mit zwei Hunden und die wirkten alles andere als freundlich und also ich stelle mir dann, wenn ich sowas lese, vor, wie ich mich da verhalten würde und ich denke mal, er hat das so ähnlich gehandhabt, man versucht erstmal mit den Leuten zu reden.
Und, oh nö, komm, ja, lass sein.
Ja, ja, also ganz abgesehen von der Wirkung, die diese Reiter mit den Hunden da machen, will man ja dann trotzdem sicher gehen, okay, die meint's gut mit mir oder nee, die meint's überhaupt nicht gut mit mir. Und er hat dann auf jeden Fall recht schnell festgestellt, nee, die meint's überhaupt nicht gut mit mir und hat dann das einzig Richtige gemacht, sein Rad einmal um 180 Grad gedreht und ist ganz schnell den Berg wieder runtergefahren.
Zum Glück kann er das anscheinend ganz gut.
Ja, also er scheint ein guter Abfahrer zu sein und ist denen auch problemlos entkommen. Und das Problem war dann nur, also ich glaube, zu dem Zeitpunkt lag er noch in Führung. Und dann war aber natürlich die Luft raus. Also der hatte erstmal überhaupt gar keinen Bock mehr und hat das auch mental, was man ja auch absolut nachvollziehen kann, der hat das erstmal gar nicht verpacken können. Mhm. Weil du rechnest da mit allen möglichen und eigentlich ist es ja auch immer so, gerade in so ländlichen Gegenden, egal wo man auf der Welt unterwegs ist, dass die Leute einfach super freundlich sind. Also eigentlich ist es immer so, umso ländlicher die Gegend, umso netter die Leute. Und das ist natürlich jetzt erstmal so ein extremer Downer gewesen. Also weil es halt genau das Gegenteil war, ne?
Ja, also das ist bei mir aber so grundsätzlich kann ich das, entschuldige, wenn ich das so offen sage, bei euch Bekloppten, die ihr der Langstrecke fahrt, ich hätte auch schon Schiss, also ich bin ja ein Schisser, ne? Und ich bin ja auch niemand, der draußen übernachten würde, ne? Ich würde mich niemals in so ein Biwak-Ding irgendwo in den Wald legen. Ja, weil dann irgendwann die zwei Reiter mit ihren Hunden da stehen und sagen, guten Tag, Herr Timmer, ich hätte gerne Ihre Gedärme. Für die Niere hat sich jetzt schon der Reiche aus A-Land, für die Leber der Reiche aus B-Land, damit wir jetzt auch keine Länder diskriminieren. Und die zwei Nierchen, die machen wir uns hier ganz schön mit ein bisschen, die legen wir schön ein und dann gibt es saure Nierchen.
Okay, ich glaube, du hast zu viel Stephen King gelesen oder geschaut. Also, ich meine, klar, diese Wahrscheinlichkeit, die besteht, die gibt es, aber die ist halt super, super gering. Und James Hayden, der hat jetzt nun mal das Pech, dass er da irgendwie sowas mal erleben durfte. Und Gott sei Dank ohne irgendwelche schlimmeren Folgen, außer dass er danach ziemlich am Boden war.
Ja, völlig zu Recht, ja.
Aber ich meine, er hat das Rennen jetzt abgeschlossen auf dem 4. Platz. Also der hat sich also dann doch nochmal ganz gut berappeln können.
Boah, trotzdem. Also ne, das, ich gebe ja auch zu, dass ich vielleicht da ein Schisser bin in der Hinsicht. Ne? Das, ne, aber es gibt so
Ich weiß jetzt zum Beispiel auch gar nicht, was das für eine Uhrzeit war und was für eine Gegend. Ob da jetzt irgendwie eine Ortschaft noch in der Nähe war. Aber da gibt es so viele Faktoren. Ich würde einfach... Also es ist trotzdem eigentlich ein Sport, wo sowas super selten passiert.
Ich glaube auch, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn du bei 100 Fußballspielen warst, von irgendeinem Hooligan irgendwann mal ein paar Mal gekriegt zu haben, größer ist, als wenn du bei 100 Brevets gefahren bist, dass dir irgendein anderer dir was Böses will. Nichtsdestotrotz, für mich wäre das nichts. Also ne, ich bin da, vielleicht habe ich auch eine andere Komfortzone, die zu verlassen ist und mir deutlich schwerer fällt. Ja, wie gesagt, ich mal gucken, also ich möchte ja im kommenden Jahr vielleicht doch mal etwas Langstreckiges, zumindest einmal eine Geschichte gefahren sein, um es einmal gemacht zu haben, was allerdings nichts mit einer Veranstaltung zu tun hat, sondern mit persönlichen Beweggründen. Aber auch klar, bin ich sehr sicher, dass ich ein hübsches, warmes, wolliges Bettchen in einem kleinen Hotel auf der Wegesstrecke finden werde, was mich dann beherbergt, anstatt in so einem Biwak-Ding mit Kellerasseln und Silberfischen auf einer 5 cm Parkplanke zu nächtigen.
Ja, du musst nur den Mund abends, während du schläfst, ein bisschen auflassen.
Die Täubchen fliegen einem dann da rein. Genau so ist es.
Genau.
Also Herr Hayden, gut, dass Sie es überlebt haben, gut, dass alles angekommen ist. Nicht nachmachen, Kinder. Sag ich einfach mal. Guck mal noch mal ein bisschen nach Bombjack. Da hattest du hier aufgeschrieben, dass die 2920er Modelle rausgekommen sind. Hast du dir den, also ich habe den Bericht überflogen, weil ich muss gestehen, das darfst du keinem weiter sagen, ich hatte teilweise schon Bilder gesehen vorher.
Oh mein Gott.
Ja, ich hatte auch schon die Specs teilweise gelesen. Und als ich die Specs gelesen habe, dachte ich, interessiert mich jetzt doch nicht so sehr das Rad. Geht um die Audax AL und das normale Audax. Und das war ja in diesem Jahr schon ein Rad, was ich mir genauer angeschaut habe und vielleicht so ein bisschen drüber nachgedacht habe, es mir zuzulegen. Und muss gestehen, als es so in die zweite Jahreshälfte ging, ich immer mehr darüber nachdachte, habe ich dann irgendwann mal nach Vorstellung der neuen GAX-Gruppe von Shimano mir gedacht, okay, warte jetzt lieber nochmal aufs 2020er Modell, weil es könnte ja durchaus sein, dass die mit der GAX gespeckt wird. Und dann wäre das für mich ein wirklich sehr interessantes Rad. Und so kam es dann leider gar nicht, weil ich hatte gehofft, dass die mit einer einmal GAX gespeckt wird. Und das ist dann nicht der Fall gewesen. Also es gibt einmal so einen komischen Ultegra-Mix in zweifach. Bei dem normalen, also ich sag mal, bei dem normalen Bombcheck und dann in der Aluminium-Variante, also Stahl mit Carbongabel. Und bei dem 2020er Alu, welches, das wäre die Variante mit Einfachantrieb und 1142er Kassette. Die ist aber mit einer Microshift, Microshift-Schaltung. Und auf die stehe ich nun gar nicht.
Was ist das denn?
Ja, das ist, ja, nicht ohne Grund. Super hässliche Kabelverlegung. Wie ich finde, ne, also.
Warum machen die sowas?
Ja, müsste ich mal ein bisschen so durch die Kommentare des Artikels durchklicken. Ne, kann ich verstehen, also die müssen halt auf einen gewissen Preispunkt kommen und da gehört dann auch zu, vielleicht so eine Schaltung zu verbauen. War jetzt, und das Lustige finde ich, dass wirklich jemand schreibt, original in einem Kommentar, I'm looking for an adventure bike since last fall and did put tons of hope at Bomb Tricks Bikes 2020 lineup since Shimano Gear X had been released. Im Prinzip so eine ähnliche Denke, die ich auch hatte. Und ja, da kriege ich auch ein bisschen Gegenwind. Ich will jetzt nicht übertreiben, viel sagen, ne, aber ich hatte kurz noch überlegt, also ich finde, fand die Kombination mit diesen Hand Laufrädern auch ganz nett. Muss ich mal gucken, was ich mache. Ne? Ich sehe da vielleicht, also ich sehe, habe ja jetzt keine große Not, da wir ja unseren hier, wie heißt das, The Perfect Day dieses Jahr auf der Straße definitiv machen werden, sehe ich ja noch keine große Not, das geländegängige Rad jetzt möglichst schnell haben zu wollen oder zu müssen. Warte ich noch mal ein bisschen ab. Ein oder andere Option wird sich vielleicht ja noch ergeben. Aber ja, fand ich ein bisschen, also obwohl das, ne, also das Alu kommt bei mir nicht in Frage, weil das hinten diesen Versatz hat, auf den ich ja gar nicht stehe. Und
sieht toll aus.
Bitte?
Das sieht doch toll aus.
Ja, ich finde das, du hast das doch beim BMC auch, oder? Mhm. Ja, hässlich wie die Nacht.
Das ist sogar noch ausgeprägter.
Ja, ich wollte es nicht sagen, aber es ist gut. Aber also das Normale finde ich auch ganz nett, aber das, die Specs, also sagen wir nicht zu, ich könnte den Rahmen dann mir anders aufbauen, gucken, irgendwie sowas. Denke ich nochmal drüber nach, aber mich hat es jetzt nicht aus den Hocken, aus den Socken gehauen, als ich das erste Mal gesehen habe. Übrigens ganz im Gegensatz dazu zum neuen Ritchie Logic, also mein Road und den der Road Logic Rahmen ist neu rausgekommen, ist gerade neu aufgelegt worden. Ich finde die Bilder nicht mehr, aber der sieht fantastisch schön aus. Also den Road.
Stahlrahmen wieder?
Ja, genau, der, also quasi mein Fahrrad nur als Ritchie Road Logic, als Disc-Variante ist der jetzt erstmals rausgekommen. Und finde ich, also wenn ich das nicht schon hätte, also das ähnelt rein optisch so ein bisschen wieder dem, was ich hatte. Also meins ist ja dieses grau-atrazitfarbene und dann gibt es jetzt das neue, das hat auch wieder ein bisschen heller. Und mit einer anderen Schriftzugfarbe, aber insgesamt, also ein paar Kleinigkeiten stören mich, aber grundsätzlich finde ich das Rad auch sehr, sehr gelungen. Muss mal gucken, vielleicht werde ich das an der Stelle dann auch nochmal verlinken. Und da gibt es dann auch den Gravel-Cross-Rahmen passend zu, den ich dann nochmal, also in schwarz, das ist quasi das ähnliche Modell, wie ich da gefahren habe bei unserer Veranstaltung, wo wir zusammen gefahren sind. Mhm. Das finde ich auch sehr sexy, aber der ist preislich natürlich nochmal eine andere Kategorie, muss ich nochmal drüber nachdenken, über alles. Ach, und
da
vieles. Da
gibt es ja mittlerweile auch Carbonrahmen von Ritchie, sehe ich gerade.
Ja, wo siehst du das? Auf deren Seite?
Ja.
Ja, das ist das Neue, ist aber noch gar nicht auf deren Seite, soweit ich es weiß. Also ich habe es zumindest noch nicht gesehen. Ja, die machen auch Carbonrahmen, das nennt sich, glaube ich.
Ach, das sind diese Breakaway-Rahmen, die du in der Mitte einmal durchbrechen kannst.
Genau. Ich hätte es jetzt vielleicht ein bisschen anders formuliert, aber im Prinzip hast du recht. Ne, das sind quasi auseinanderbaubare Rahmen für Leute, die viel reisen und deswegen es einfach wieder ja auf und zu machen wollen.
Ja, spart natürlich Platz. Aber den Rahmen, den du mir jetzt da geschickt hast, der sieht natürlich auch extrem schick aus.
Ja, also mit diesem blauen Schriftzug. Ja, aber also ist ja im Prinzip meins, nur mit Felgenbremse und ein bisschen anderer Lackierung.
Ja.
Bin ich immer noch sehr, sehr froh, dass ich den damals erstanden habe. Die Hörer, die uns schon länger zuhören, kennen das, die lange Odyssee und haben es mitgemacht. Ich sehe den gerade, den gibt es auch mit, also den kann man, hat da jemand aufgebaut mit rotem Lenkerband. Das sieht auch gar nicht so schlecht aus.
Und dann trotzdem blauer Schriftzug, oder?
Nee, sozusagen das mein Modell. Also ein bisschen sehr rot, schicke ich da mal Link. So, aber wir ufern komplett aus. Mach doch mal hier deine Peinlichkeiten zum Ende.
Oh Gott, das, was gestern war.
Okay, ach so, also nee, du hast hier eigentlich noch was in der Liste, aber du kannst auch die Peinlichkeit von gestern, von der weiß ich noch gar nichts.
Ach das, oh Gott, ja stimmt, ich habe ja noch mehr kaputt gemacht.
Ja, machen wir einfach mal eine neue Rubrik hinten rum auf und nennen sie einfach mal der Warte, ich muss hier einen Kapitelmarker setzen. Ich habe auch schon einen gängigen Begriff dafür. Warum hat er das jetzt nicht hier gemacht? Verdammt nochmal. So, die Rubrik nennen wir der Timmer-Terminator.
Gut.
Also, was hast du alles kaputt gemacht diesen Monat?
Ich habe, also ich habe ja so einen Syntax C3 Auflieger, so einen Zeitfahraufsatz. Den wollte ich von dem einen Rad auf das andere schrauben, habe die Schrauben gelöst, habe ich auch erstaunlicherweise hinbekommen.
Ja, schön, muss man nur in die richtige Richtung, das ist immerhin schon für manche.
Genau, und das über Kopf. Und dann am anderen Rad festgeschraubt, dabei hat sich das Gewinde der Schrauben, also die Schrauben, die griffen irgendwie falsch in das Gewinde von dem Auflieger.
Du hast sie also nicht gerade angesetzt?
Ja, ich habe es irgendwie gerade angesetzt, weil ich das über Kopf gemacht habe und da habe ich das nicht richtig gesehen. Und also so ein Auflieger besteht ja aus zwei Armen und ich habe es halt bei beiden Seiten irgendwie geschafft und habe dann echt die Schrauben einfach frei reingedreht, habe mich so ein bisschen gewundert, dass es dann doch echt schwergängig war, habe dann aber einfach ein bisschen mehr Kraft angesetzt und mehr Hebel. Und ja, und irgendwann ging gar nichts mehr. Also die Schraube, die war nur zur Hälfte drin, hing halt so mit der anderen Hälfte noch raus und es ging nicht mehr nach vorne und nach hinten, also zurück ging es wieder. Aber mit anderen Worten, ich habe das Gewinde von dem Auflieger zerstört. Also das war irgendwie irreparabel.
Also Auflieger im Eimer.
Ja. Und hab dann erstmal überlegt, scheiße, was machst du denn jetzt hier? Ich habe jetzt auch keinen Gewindeschneider, weil ich habe schon überlegt, Gewindeschneider und dann einfach ein größeres Gewinde rein und ein bisschen größere Schrauben und fertig. Mhm. Und dann dachte ich mir, aber bevor du so ein Theater machst, vielleicht schreibst du einfach mal ganz blöd Syntax an und schilderst, was dir passiert ist, in der Hoffnung, dass das schon mal irgendjemand anderem passiert ist und dass die sagen, ja, stimmt, das kann passieren, da haben wir Patentrezept so und so für. Und so ähnlich ist es dann auch passiert. Also die haben einfach gesagt, ja, schick mal zu, wir gucken uns das an und tauschen es gegebenenfalls aus. Und das ging alles ratzfatz. Ich habe es hingeschickt, 2-3 Tage später hatte ich einen neuen Auflieger in der Post. Also das fand ich schon krass. Also
ja, das ist... Gut,
war schon, ja. Man war der, war jetzt auch noch, der war jetzt auch noch nicht so alt, aber ich meine, das ist natürlich kein Garantiefall. Sowas, das ist einfach Montagefehler.
Also die Dummheit hätten, des Anwenders.
Ja, die hätten eigentlich gar nichts machen müssen. Aber sie waren so nett und haben mir das ausgetauscht und ja. Hatten dann bei der ersten Lieferung hatten sie diese Pads, die auf den Armaufliegen drauf sind, da hatten sie ein Pad vergessen. Da hatte ich dann noch eine E-Mail hinterher geschrieben und dann weitere 2 Tage später hatte ich dann auch noch einen neuen Pad in der Post. Also so eine Armauflage.
Ja, aber weißt du, sowas merkst du dir und sowas, ne, wenn du jetzt hier drüber sprichst, merken sich das vielleicht auch noch andere und guter Server setzt sich da halt durch. Das kann man so sagen, muss man so sagen. Also
fand ich schon ziemlich
cool. Da hat einer alles falsch und einer alles richtig gemacht. Und wer ist das, sagen wir jetzt mal nicht.
Ja, genau.
105er Kettenblätter? Was kann man denn da kaputt machen?
Boah, jetzt müssen wir erst mal überlegen, was war denn da? Ich überlege. Also ich meine, es war so, dass die Kette irgendwie durch war. Die hatte schon irgendwie so um die 7000 Kilometer runter oder sogar noch mehr. Also normalerweise, das waren über 8000. Also auf jeden Fall, die Kette war total gelenkt und habe ich die Kette austauschen lassen. Und normalerweise mache ich das selber. Diesmal habe ich es irgendwie von der Werkstatt machen lassen, weil ich mir schon sowas dachte, dass die Kettenblätter wahrscheinlich auch schon durch sind. Weil wenn du eine Kette zu lange halt verwendest, ne, dann ist ja oft so Kassette, Kettenblätter, alles in Eimer. Und ja, die Kassette war halt auch durch und die Kettenblätter, da dachte ich eigentlich erst, dass nur das Große irgendwie durch war und dann hatte ich auch erst mal das Große austauschen lassen und dann stellte sich aber heraus, nee, das Kleine ist auch durch, weil die Kette da auch durchrutschte und dann wurde das halt auch nochmal ausgetauscht und ja, eigentlich, das war jetzt nicht so wirklich etwas, wo ich mal wirklich was kaputt gemacht habe, außer dass ich viel zu lange gewartet habe.
Ich wollte gerade sagen, also in gewisser Hinsicht, also hast du so einen Kettenverschleißlehre?
Habe ich natürlich
auch nutzen.
Genutzt.
Ja.
Ja, macht Sinn, sowas mal ab und zu nutzen. Und 8000 Kilometer ist definitiv zu viel für eine Kette. Also man konnte die noch fahren, aber wie gesagt, der Materialaufwand, also die Kosten sind dann doch erheblich, dadurch, dass man eine neue Kassette und auch gleich neue Kettenblätter braucht. Ja, naja, war nicht so schön. Ja, eine kleine Sache kann ich noch erzählen von gestern, weil
ja,
gestern gab es halt, gestern gab es so ein Twitter-Treff, also so diverse Leute von Twitter, also
User, keine Veranstalter.
Ja, genau. Mhm. Also die ja, ganz normale Leute, die sich halt über Twitter kennen und sich eigentlich nur über dieses eine Thema Radfahren in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen auf Twitter unterhalten, die hatten sich zu einer, ja, eigentlich war es eine Sternfahrt. Also wir kamen von diversen Punkten, also ich aus dem Ruhrgebiet, dann noch welche so aus der Gegend hier Gütersloh und aus Dortmund kam auch noch jemand und wir trafen uns alle in Senden. Das war so ziemlich so der, ja, so mehr oder weniger der Mittelpunkt von allen. Also einige hatten eine Anfahrt von 90 Kilometern, ich hatte jetzt eine von knapp über 60 und haben uns da in so ein Café eingefunden. Und das war gestern und ich hatte, also gestern Wettervoraussage war nicht so toll, es war eigentlich Regen angekündigt, also dachte ich mir, fährst du lieber mit deinem Rad mit festen Schutzflächen, mit denen du sonst immer zur Arbeit fährst. Das ist zwar dann nicht ganz so schnell und so bequem, aber dafür kriegst du keinen nassen Arsch. Mhm. Ja, kurz bevor ich dann losfuhr, dachte ich mir, könntest eben noch mal die Kette säubern, also durch den Lappen ziehen und ein bisschen nachölen. Und ich drehe die Kurbel so und auf einmal, keine Ahnung, wie das passieren konnte. Auf jeden Fall hat sich die Kette zwischen Kettenblatt und Kurbelarm verfangen.
Mhm.
Und ich habe die dann nicht mehr rausgekriegt. Also die hingen dann da so halb in der Kurbel mit einem Kettenglied und das fühlte sich so an, als wäre es total locker. Und man könnte die mit wenig Aufwand wieder rausheben. Aber das ging absolut nicht. Ich habe dann leider daran gezogen, wie ein Blöder. Und irgendwann sprang sie dann auch raus, aber dann war halt ein Kettenglied komplett verbogen. Also damit konnte es nicht mehr fahren. Also damit war das Rad auch erstmal komplett raus, konnte ich nicht verwenden. Aber ich dachte mir so, ja, alles kein Problem. Du hast da schließlich noch zwei weitere Räder. Einmal die BMC Road Machine und da hatte ich auch schön fleißig schon Tage vorher den Di2-Akku geladen. Hatte ich ja schon öfter erzählt. Also mit diesem Akku und diesem Rad, da hatte ich von Anfang an Probleme. Und ich hatte wie gesagt zwei Tage vorher schon das Rad am Ladegerät, um den Akku ausreichend zu laden, habe mich aber schon gewundert, dass der Akku nur bis 90% voll lud. Und dieses Ladegerät, normalerweise springt das von so einer orangen LED auf einer grünen LED, wenn der Akku komplett voll ist. Und das passiert halt nicht. Also diese orange LED blieb permanent an und irgendwann dachte ich mir dann halt, egal, 90% reicht auf jeden Fall aus für so eine 140 Kilometer Strecke. Und dann habe ich am Abend vor dieser Tour das Ladegerät vom Rad entfernt. Dann am nächsten Tag, als ich das Rad dann verwenden wollte, habe ich dann erstmal eine Viertelstunde rumgefuckelt, bis ich alle Taschen an dem Rad hatte. Bin dann damit raus, aufs Rad geschwungen, wollte den Gang reinlegen, nichts passierte. Umwerfer, Schaltwerk, alles komplett tot. Der normalerweise koppelt sich auch der Wahoo mit der Schaltung, das passierte auch nicht. Also war irgendwie ziemlich schnell klar, dass der Akku irgendwie komplett platt ist. Also der hat sich irgendwie über Nacht dann komplett selbst entladen. Oder er wurde, ja, wobei bis 90% wurde er ja geladen, aber diese 90% sind dann über Nacht, keine Ahnung, vielleicht einer der...
Kurzschluss? Kurzer irgendwo?
Ich weiß nicht, ob das ein kurzer ist. Oder irgendeine der Komponenten hat halt irgendeinen Strom gezogen, obwohl sie gar nicht verwendet wird. Also ich weiß es nicht.
Ja,
ich hatte das Rad zuletzt ja problemlos benutzt auf dieser Hollandfahrt, von der ich vorhin erzählt habe.
Ja, ab und zu mal, wenn er irgendwie blöd angelehnt ist, ne, und so einen Schalter die ganze Nacht schaltet zum Beispiel. Das ist so ein Klassiker, der da passieren kann.
Ja, ich überlege gerade, ob das der Fall war. Ja, könnte sein.
Ja, einfach beobachten mal.
Ja, naja, und dann blieb nur noch das Bombtrack und da war allerdings kein Vorbau und kein Lenker montiert und hinten die Steckachse vom Hinterrad war kaputt. Die habe ich Gott sei Dank ein paar Tage vorher ersetzt bekommen.
Ja, das wollte ich mich gerade fragen. Was ist denn aus der Steckachse und aus dem rausgebrochenen Stück geworden?
Ja, diese Steckachse, die wurde eigentlich recht schnell ersetzt, allerdings dann mit der falschen Länge. Also da hatte mir der Versender erst eine in 142er Länge geschickt, was eigentlich so die Standardmaß ist für Steckachsen am Hinterrad. Aber beim Bontrack, da brauchst du irgendwie 154,5 mm. Also irgend so ein Sondermaß. Und das kriegst du natürlich dann nur direkt vom Hersteller. Und das hat dann irgendwie gedauert. Dann irgendwann hatten sie die passende da endlich. Und dann wurde die aber irgendwie nicht für mich zurückgelegt, sondern direkt an den nächsten Kunden weiterverkauft. Also die, total, also es hat im Endeffekt 2 bis 3 Monate gedauert, bis ich dann die passende Steckachse hatte. Aber wie gesagt, Gott sei Dank, ein paar Tage vorher ist die bei mir eingetrudelt und die passte dann auch. Und ja, dieses, stimmt, ich hatte mal davon erzählt, dass da so ein Stück Lack oder eigentlich was mehr, ein Stück Carbon auch noch aus dem Rahmen rausgeplatzt ist. Und das hatte ich mit Sekundenkleber wieder festgeklebt und naja, bis jetzt hält's. Also das Rad fährt sich auch noch ganz normal, von daher würde ich einfach mal behaupten, das hat jetzt keine Auswirkung auf die Stabilität.
Okay.
Ja, ja, okay, und dann Vorbau und Lenker montiert und dann konnte ich auch endlich irgendwann los. Und dann war ich natürlich viel zu spät dran, also wir wollten uns eigentlich um 15 Uhr treffen und ich war 15.30 Uhr da, also okay, 30 Minuten Verspätung. Ah. Aber dafür war es auch keine entspannte Hinfahrt, sondern ich bin halt
ich kann es mir vorstellen.
Total verausgabt da angekommen und war total fertig. Und in meinem Übereifer dachte ich mir, boah, jetzt brauchst du auf jeden Fall 2 Stücke Kuchen. Ne? Und habe dabei total unterschätzt, was so ein Café auf dem Land unter einem normalen Stück Kuchen versteht. Also, keine Ahnung, so ein Stück Kuchen laut Normdefinition hat irgendwie die Maße von, also ich rede jetzt von so einem Backblechkuchen. Ne? Also, es, weiß ich nicht, sind vielleicht so, ja, auf jeden Fall nicht mehr als 10 Zentimeter Kantenlänge. Und dieses Stück Kuchen, das war ungefähr 1/4 von einem Backblech. Und ich hatte mir
gedacht, jetzt beschwerst du dich über einen zu großen Kuchen, wo du dich vorher völlig verausgabt hast? Das kann doch nicht sein.
Ich hatte 2 Stücke bestellt, das war quasi ein halbes Backblech Kuchen.
Ja, aber wo, ich sehe das Problem jetzt gar nicht.
Mit ungefähr noch 1 Liter Sahne daneben.
Also ja, aber wo ist denn das? Ich sehe immer noch das Problem nicht.
Und das Geile war dann habe ich mir noch eine Cola bestellt, das war natürlich 1/2 Liter. Also irgendwie, da waren die Zahlen, die waren alle komplett verdreht. Also, ja gut. Ich habe den Kuh natürlich trotzdem gegessen, obwohl es viel zu viel war. Und das hat sich auch
echt. Endlich kommt ihr Stadtjungs kommt halt mal dann da an, wo wir alle sind. Ne? Also da bin ich ja noch Landjunge.
Ja, also total krass. Also so Riesenportionen noch nie gesehen. Und dann hatten sie da auch eine Torte und da die Stücke, die waren natürlich auch riesig. Also das ist unglaublich.
Aber ich kenne ja ein paar der Beteiligten, beziehungsweise der dort herumgelaufenen auch, entweder persönlich oder zumindest, ja, ich glaube zumindest 1, 2, 3, von 3 weiß ich, ist ein 4. vielleicht, ich weiß nicht so genau, ne? Aber da mache ich mir jetzt eigentlich keine Sorgen, dass die mit dem Kuchen nicht zurechtgekommen wären, oder?
Ja, die haben sich wahrscheinlich alle 1 Stück geteilt.
Ach so. Ach, und du bist ja später dazugekommen und deswegen ist es nicht aufgefallen. Ah, perfider Plan.
Ja, also auf jeden Fall 2 Stücke, viel zu viel. Und ich habe echt auf der Rückfahrt, so nach 1,5 Stunden, da merkte ich es dann so langsam, wie sich mein Magen wieder entspannte, weil der Kuchen so ansatzweise verdaut wurde. Ja, war schon heftig. Naja, auf jeden Fall abenteuerliche Fahrt. Und jetzt sind erstmal 2 Räder kaputt oder außer Gefecht. Und
ja, dann sieh mal zu, dass du da bis in 2 Wochen auch was wieder ins Laufen kriegst.
Ja, das dafür notwendige Rad, ja okay, da würde ich am liebsten mit dem BMC fahren, aber ob ich das bis dahin wieder flott habe. Also ich habe jetzt erstmal einen Termin in der Werkstatt, also bei dem Händler, wo ich das gekauft habe und die sollen endlich mal was machen. Das war da schon mal und dann meinten sie, ja hier, Firmware-Update von der Shimano-Gruppe reicht völlig und sonst haben die nichts gemacht. Das hätte ich auch selber zu Hause machen können. Aber jetzt, das mit dem Akku.
Naja, zur Not wäre es das Bombcheck. Ich meine, das ist ja, also eigentlich wäre es ja nur in Ordnung, weil du bist ja eh viel schneller als ich zum Beispiel und dir dann das schwerere und schwierigere Rad zu geben, ist ja nur in Ordnung, also das macht das Ganze ja nur homogener.
Genau, so als Ausgleich könnte ich auch mit dem Hollandrad fahren.
Das finde ich jetzt ein bisschen vermessen, so weit zu gehen mit deiner Äußerung. Nee, aber das mit dem Bombcheck ist schon in Ordnung dann.
Ja. Ja, wir werden sehen.
Ja, wir werden sehen. Damit machen wir die Kiste für heute zu. Ich würde mich über jeden freuen, den wir am 29.09. dort sehen. Fragen, wenn ihr noch Fragen habt. Und ich weiß, es kam mal eine Frage und da habe ich dann geantwortet, ja, wir sprechen in der Sendung nochmal drüber. Dann meldet euch einfach. Das kann man ja dann auch alles noch nebenher klären. Wie gesagt, Twitter und Facebook werde ich das Ganze jetzt auch nochmal ankündigen die nächsten Tage. Und ich werde bei Facebook so eine Veranstaltung schreiben. Ich bin kein eifriger Facebook-Nutzer, aber für die Seite Welle Home haben wir es ja gemacht. Da werde ich auch noch eine Veranstaltung eintragen. Könnt es auch teilen, nette Menschen noch Bescheid sagen, die nicht netten ist, verschweigen. Und ja, an dieser Stelle auch genauso wie beim Race möchte ich mich bedanken bei allen Spendern. Von zum Beispiel auch Phonic-Stunden haben wir welche bekommen, die uns diese Produktion hier dann möglich machen. Für jeden, der bei Patreon etwas spendet oder auch eine PayPal-Spende oder eine Überweisung oder über einen Amazon-Link bestellt, das ist alles sehr, sehr, freut uns sehr und macht das alles möglich. Und dir, Christian, bedanke ich mich. Ich freue mich auf den 29., wo wir eine Runde fahren und wünsche euch allen bei der Tour der Vernunft nächste Woche auch ganz viel Spaß. Tschüss.
Jo, danke. Ciao.